Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Knöpfen der anderen Mutter. Wollen Sie in einer fantastischen Welt mit perfekten Eltern leben, dann nähen Sie sich noch heute Knöpfe in Ihre Augen. Gerne in Ihrer Wunschfarbe. Tut kein bisschen weh.
The most 2007 Nachricht ever.
Ich bin ein großer Verteidiger dieses Films.
Er landet mit einem Komet aus dem All, ungefähr 10 Zentimeter von Spider-Man entfernt und niemand kriegt's mit.
Ja, es ist, Es ist halt so.
Ich hasse Sandman.
Die Art und Weise, wie es in die Handlung eingeführt wurde, war so ein bisschen somehow Palpatine survived. Das Drehbuch kann schon auch manchmal sehr cringe sein. Nicht jeder Dialog ist Gold, aber manchmal trifft's doch sehr gut.
Ich weiß, du hast dein ganzes Leben zugrunde gerichtet und du bist einfach nur noch so ein psychisches und körperliches Wrack, weil du Rache für deinen Vater suchst. Aber ich habe das damals gesehen. Es war gar nicht Spider-Man. Dein Vater hat sich selbst umgebracht. Antipathie Zack Snyder gegenüber, die ich empfinde, die noch größer ist als die gegenüber Whiplash.
Ich glaube, dem zweiten habe ich ja die volle Punktzahl gegeben. Das kann ich hier natürlich nicht tun.
Hier spricht Daniel. Wir haben Ende Oktober, wir stehen kurz vor Halloween und ich überlege schon, verkleide ich mich lieber als Gasrechnung oder als Tomatensuppe im Museum? Das sind so meine zwei Optionen, die ich habe. Ich frage auf jeden Fall meinen Gast da drüben, hallo, wer bist denn du und als was gehst du an Halloween?
Hallo, hier ist der Chris vom Cinelog Podcast und das ist eine hervorragende Frage. Vielleicht als Schnellkleber.
Sehr gut, sehr gut.
Es scheint dieser Tage auch oft gebraucht zu werden.
Ja, ich denke, damit haben wir alles abgedeckt und können wirklich gruselige Halloween begehen. Aber wir sprechen heute über einen Film und das machen wir wie immer auf die Art und Weise, dass ich uns erstmal in das Jahr einführe. Wir schreiben das Jahr 2007. Das Murnau-Werdenfelser Rind ist die gefährdete Nutztierart des Jahres. Die Mehrwertsteuer in Deutschland steigt von 16% auf 19%. Der Südkoreaner Ban Ki-moon übernimmt von Kofi Annan das Amt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber tritt zurück. Erwin Huber wird CSU-Chef und Günther Beckstein bayerischer Ministerpräsident. Das sind auch so zwei Gestalten, die Gott sei Dank sich kaum noch jemand dran erinnert. Der Bundestag beschließt die Pflicht zu einer Krankenversicherung. Zuvor konnten Menschen freiwillig nicht versichert sein. Bei einem Selbstmordattentat auf einem Markt in Bagdad sterben 137 Menschen. Die Europäische Union verpflichtet sich verbindlich, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 um ein Fünftel im Vergleich zu 1990 zu verringern. Tatsächlich wurden -32% geschafft. Hier half allerdings Corona stark. In Deutschland wird die Rente mit 67 eingeführt. Nicolas Sarkozy wird französischer Präsident. Die Parteien WASG und Linkspartei PDS schließen sich zur Partei Die Linke zusammen. Gordon Brown löst Tony Blair als Premierminister des Vereinigten Königreichs ab. Begann damit so der ganze Abstieg, der jetzt dazu führt, dass wir monatlich einen neuen Premierminister in Great Britain haben?
Ja, das hat einer auf Twitter, glaube ich, geschrieben. Das wird irgendwann mal eine sehr gute Frage im Geschichtsunterricht. Wer war 2022 Premierminister? Ja,
sehr gut. Pratibha Patil wird in Indien zur Präsidentin gewählt. In Myanmar kommt es zu landesweiten Demonstrationen gegen die Militärregierung durch zehntausende buddhistische Mönche, denen sich nach einigen Tagen immer mehr Bürger anschließen. Die EU-Regierungschefs beschließen den Vertrag von Lissabon. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, tritt aus familiären Gründen von seinen Ämtern zurück. Neuer Arbeitsminister wird Olaf Scholz. Das iPhone wird von Steve Jobs vorgestellt. 10.000 Aleviten protestieren in Köln gegen die Tatortfolge Wem Ehre gebührt. Durch Verbindung des alevitischen Glaubens mit Inzest greift der Film eine historische Verunglimpfung der Aleviten durch orthodoxe Sunniten auf. Der Film gehört zu den sogenannten Giftschrankfolgen. Das heißt, dass er von der ARD nicht mehr wiederholt wird. In Kassel findet die Documenta 12 statt. Ein Stern, der deinen Namen trägt, von DJ Ötzi und Nick P., ist mit 22 Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres. Good Girl Gone Bad von Rihanna erscheint, sowie A Weekend in the City von Block Party, Kapitulation von Tokotronic, In Rainbows von Radiohead und Favorite Worst Nightmare von den Arctic Monkeys. Und jetzt kommt the most 2007 Nachricht ever, nämlich Chris Cornell gibt auf MySpace bekannt, dass er die Band Audioslave auflöst.
Das trifft's gut.
Ja.
Das trifft's wirklich gut, ja.
Anna Nicole Smith, Klaus-Jürgen Wusso, Ulrich Mühr, Deborah Kerr, Evelyn Hamann, Michelangelo Antonioni und Ingmar Bergman sterben. Aubrey Anderson Emmons, das ist die Lilly aus Modern Family, und Carlotta von Falkenhayn, das ist Elisabeth Doppler aus Dark, werden geboren. Departed erhält den Oscar für den besten Film. Ratatouille, No Country for Old Men und Zodiac sind laut Letterboxd die meistgesehenen Filme des Jahres. Der Film, über den wir heute sprechen, zieht hingegen die meisten Besucher in die Kinos. Spider-Man 3. Chris, haben denn zu Recht so viele Menschen Spider-Man 3 gesehen?
Trotz der sehr großen Konkurrenz in diesem Kino, ja, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Verteidiger dieses Films, schon immer gewesen, tatsächlich.
Oh, das verspricht spannend zu werden. Dann erzähl uns doch mal, wie du den Film findest und was deine Geschichte damit ist.
Ja, meine Geschichte und die Tatsache, wie ich diesen Film finde, die gehen, so wie bei Spider-Man 1 und 2 auch schon, natürlich miteinander einher. Es war der erste Film, den ich, meines Wissens nach, der erste Film, mit den ich mit 12 Jahren, ganz süß, mit einem Kumpel ohne Eltern im Kino gesehen habe.
Meine Güte, bist du jung, aber schön.
Ja, ne? Und ich habe sogar die Karte aufgehoben. Ich habe die jetzt irgendwie beim Umzug oder so mal wieder entdeckt. Und das waren damals noch 5,50 Euro, was das für mich gekostet hat. Heute auch so ein bisschen unvorstellbar. Und halt irgendwie eine Mittagsvorstellung um 13 Uhr oder so. Aber es war sehr, sehr spannend, weil ich die anderen beiden Filme eben schon sehr geliebt habe. Und dann vergingen ja, ich meine, da war ich 12, der andere kam 2004. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, Spider-Man 2. Mhm. Also diese 3 Jahre zwischen Teil 2 und 3 haben sich sehr, sehr lang angefühlt. Und als ich dann, da gab's ja auch noch nicht das Internet in der Hosentasche. Und ich hatte irgendwann in diesem Kino auch mal ein Plakat gesehen, also das Logo von Spider-Man 3 mit der 3 darunter. Und hab da erst gewusst, dass überhaupt ein dritter Teil kommt. Mhm. Das war sagenhaft, es war super. Und dann gefühlt Ewigkeiten später läuft der und wir dürfen auch rein. Und ich war natürlich komplett begeistert. Das bin ich heute nicht mehr. Heute hat man einen leicht anderen Blick auf das Ganze. Ich finde ihn aber trotzdem noch gut, tatsächlich. Ich würde wirklich sagen, es ist ein guter Film. Der hat viele, viele Schwächen, über die wir sicher auch reden. Er hat aber auch Stärken und einzelne Szenen, die ihn für mich immer wieder sehenswert machen. Ich habe ihn auch mittlerweile bestimmt ein Dutzend Mal geguckt. Und der ist gerade heutzutage so in dieser, wenn wir es jetzt in unserer Chronistenpflicht betrachten, was danach kam im Genre-Kino des Action-Superhelden-Films quasi, ist es doch noch ein sehr, sehr wichtiger Film, weil er auch einen Abschluss in gewisser Weise darstellt.
Das stimmt. Ja, um George Lucas zu zitieren, it rhymes. Was immer mit der jetzt seine alte Trilogie mit der neuen oder die neue Verteidigte angeblich. Es dürfte der letzte Film wahrscheinlich gewesen sein oder einer der letzten, den ich im Kino gesehen habe, bevor ich ein kleines Kind bekommen habe und dann erstmal lange Zeit nicht mehr ins Kino gehen konnte. Ja, so lang war es gar nicht, weil wir hatten relativ schnell einen Babysitter, einen Freund von mir, der Baby gesittet hat. Aber keine Ahnung, so 1,5 Jahre oder so waren wir dann nicht mehr im Kino. Und ich habe damals, also ich habe nicht in Erinnerung, dass ich damals schon irgendwie gesagt habe, so, ja, total katastrophaler Film. Aber ich glaube, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, so, also ich war halt ein riesen Spider-Man 2-Fan. Das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass diesen Film, den ich heute immer noch vergöttere, den habe ich auch damals schon sehr, sehr geliebt. Und ich habe schon so gemerkt, so, es ist nicht mehr so geil. Das ist der zweite, der war schon einfach irgendwie eine Klasse für sich und der kommt da irgendwie nicht mehr ran. Und ein Dutzend Mal habe ich ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn auch sehr oft wieder gesehen im Laufe der Jahre, so dass er mir auch einfach so vertraut ist, so als, weißt du, so, es gibt nicht so viele Filme, aber es gibt so Filme, die guckst du und du weißt einfach, welche Szene kommt. Du schaust den Film und dir ist sofort klar, wie es weitergeht. Und es sind der keine Überraschung mehr so für dich birgt. Und in diesem immer wieder gucken habe ich das halt mir so im Laufe der Jahre auch so ein bisschen erschlossen, was mich an dem Film stört. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie super kontrovers, sondern das ist, also ich finde ihn keinen guten Film. Inhaltlich gehen wir gleich noch drauf ein. Ich finde aber, dass er doch einfach ein guter Abschluss oder zumindest ein okayischer Abschluss von dieser Trilogie ist. Das habe ich so am Ende der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, schon gesagt. Er schafft es einfach, so diese Fäden aufzugreifen. Wenn ich das Drehbuch geschrieben hätte, dann hätte ich mir halt jetzt einfach ich hätte den ganzen Mist rausgeschmissen und einfach nur diese Dreiecksbeziehung von Peter, MJ und Harry zu Ende erzählt und da irgendwie einen großen epischen Kampf draus gemacht. Und das macht der Film halt nicht, er geht einen ganz anderen Weg, aber das steckt halt trotzdem auch da drinnen, nicht? Es ist so, diese Geschichte wird zu Ende erzählt, ohne dass da am Ende irgendwie Fragen offen bleiben. Und ich habe irgendwie auch viele Texte gelesen, die dann irgendwie so den Schluss hier kritisieren, so dass das halt irgendwie, weil das so ein offenes Ende ist oder weil das nicht episch genug ist oder so. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr schön. Gehen wir alles gleich noch im Detail drauf ein. Von daher, ich habe so wieder mal so mein Fazit. Wie schon vor 2 Jahren oder so, als wir hier über Braveheart gesprochen haben, so ein Film, den ich als Teenager geliebt und dann später mich sehr für geschämt habe. Aber ich bin auch jetzt wieder so auf dieser vielleicht altersweisen Stufe, dass ich sage, ich habe meinen Frieden mit diesem Film gemacht. Das wird nicht mein liebster Film werden. Ich halte ihn nicht irgendwie für gut. Ich halte ihn stellenweise für echt schlecht. Andere Sachen finde ich sehr, sehr gut. Du hast schon gesagt, der hat auch viele echt schöne Einzelszenen. Aber es ist okay. Er ist besser als so einiges, was da noch kam in Bezug auf Spider-Man.
Oh ja, das ist auf jeden Fall.
Aber eins habe ich noch, und zwar ein Zitat, und zwar von The Movie Blog, und das wollte ich noch uns wiedergeben, um uns einzustimmen, und zwar: In short, Spider-Man 3 is a mess. It's a jumble. It actually has some decent ideas, but it seems fairly apathetic about them. As if the goal isn't to tell one good story, but to cram as many different stories into one film as possible. This is particularly obvious when one looks at the earlier 2 films, which always seemed to take great care in the stories they set up and developed. Ob das stimmt oder nicht, da können wir uns gleich drüber streiten. Aber bevor wir das machen, bringe ich uns erst einmal die Eckdaten. Wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 2007 und auch hier führt wieder Sam Raimi die Regie. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hat er einen neuen Eintrag in seiner Filmografie, und zwar Doctor Strange and the Multiverse of Madness 2022. Sein erster Film als Regisseur nach 9 Jahren. Hast du den gesehen, Chris?
Ja, aus genau diesem Grund, dass Sam Raimi Regie geführt hat. Und ich habe nach unserer letzten Aufnahme das Gefühl, dass du auf diesen Punkt auch nochmal eingehen wirst, den ich jetzt bringen würde. Deswegen greife ich jetzt nicht vorweg, aber der hat auf jeden Fall eine Bedeutung in dieser Folge.
Auf Doctor Strange möchtest du noch eingehen?
Ja. Ja,
okay, dann heben wir uns das für später auf. Wie ich auch schon in der letzten Folge sagte, so Spider-Man 3 ist so zusammen mit The Dark Knight Rises auch dahingehend spannend, dass es so der Abschluss dieser Autoren-Blockbuster waren. Das war so eine richtige Ära, die begann in den 80ern mit Spielberg und George Lucas, die einfach große Franchises schufen, wie jetzt Indiana Jones und Star Wars, wohinter aber so ein Mastermind stand, was der Regisseur war, der das Ganze irgendwie die Fäden zusammenhielt. Also Spielberg da noch mehr als George Lucas, der ja bei vielen Filmen dann gar nicht mehr selbst Regie geführt hat, aber dann vor allen Dingen so in den Nullerjahren wurde das dann nochmal so auf so ein neues Level gehoben mit Herr der Ringe, Matrix, Spider-Man, Dark Knight und dann eben auch den Prequels, den Star Wars Prequels, so schlecht sie sein mögen oder so. Aber das war so eine Ära, wo da irgendwie so richtig viel ging, so wo Regisseuren einfach viel Geld in die Hand gegeben wurden und sie Filmprojekte über mehrere Filme planen konnten, was halt vor Herr der Ringe einfach auch nicht der war. Da wurden Film gedreht und wenn er erfolgreich wurde, gab es eine Fortsetzung. Aber es gab es jenseits von George Lucas nicht, dass irgendjemand schon Sachen im Voraus so für mehrere Filme planen konnte. Und jetzt eben dann so mit Spider-Man 3 und Dark Knight Rises hat es so einen Abschluss gefunden, wenn man jetzt mal Michael Bay und seine Transformers ausklammert. Ja, die stehen ja für mich auf einem ganz anderen Blatt. dann trat danach halt so eine neue Ära ein, wo das Ganze dann plötzlich so Produzenten und Studio getrieben wurde. Also wo wir dann hier so ein, wer ist der, Kevin Feige oder von Marvel haben? Oder ich weiß nicht, wer bei Disney, ob da überhaupt jemand die Fäden in der Hand hält von Star Wars oder so, aber das ist auf jeden Fall, da stehen große Studios und große Finanzinteressen dahinter und das wirkt daher auch, finde ich, so ein bisschen mehr, ich will nicht zu kulturpessimistisch sein, aber so die Filme des letzten Jahrzehnts, die wirkten mehr so nach mal nach Zahlen, so, dass man einfach Ideen, die funktioniert haben, die hat man zu Tode geritten und dass man sich irgendwie Sachen getraut hat, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und ich glaube, das fing aber auch schon in diesem Film hier an. Ja, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Vorher komme ich nämlich nochmal auf das Drehbuch. Da haben wir Sam Raimi zusammen mit seinem Bruder Ivan Raimi, die das Drehbuch geschrieben hat, haben. Ivan Raimi, der hat auch bei Dark Knight, Armee der Finsternis und Track Me to Hell alle zusammen mit Sam Raimi mitgeschrieben. Und außerdem Alvin Sergeant, der auch schon bei Spider-Man 2 war, der hat auch wieder mitgeschrieben. Worauf ich anspielte, war hier die Produktion. Da haben wir zwar auch den gleichen Produzenten, A.V. Arad. Das war so das Marvel Mastermind vor der MCU-Phase. Mhm. Haben wir auch beim letzten Mal schon besprochen. Aber dem so ist die Spatzen von den Dächern, haben wir Venom zu verdanken, ob es jetzt dankbar ist oder nicht. Und zwar, die Legende sagt, dass Arad derjenige war, der sagte, wir wollen, also Sam Raimi soll Venom in diesen Film reinpacken, was, so sagt man, Sam Raimi halt gar nicht recht war, weil Sam Raimi eben Fan von der klassischen Ära von Spider-Man war, den 60er-Jahre-Spider-Mans. Und seine ganzen Villains halt auch aus dieser Zeit stammen. Und Venom ist eben so ein 90er-Ding aus diesem Comic-Zyklus. Und deswegen wollte das Sam Raimi gar nicht. Aber ein Zitat von Arad, das ich übersetzt habe. Sam, du schenkst den Fans nicht genug Aufmerksamkeit. Du musst an sie denken. Du hast jetzt 2 Filme mit deinen Lieblings-Villains gemacht. Und jetzt bist du dabei, einen weiteren mit deinen Lieblings-Villains zu machen. Die Fans lieben Venom. Alle Spider-Man-Leser lieben Venom. Er ist es, woran die Kids bei Spider-Man denken. Bitte bau Venom ein. Hör jetzt auf die Fans. Und Sam Raimi hat sich später im Interview geäußert, dass ihn der Mangel an Menschlichkeit in Venom gestört hat und dass er das auch gegenüber den Produzenten beanstandet hat, aber die halt darauf bestanden haben, dass das eine Figur sei, die schon immer die Fans geliebt hätten und deswegen sei der jetzt in seinem Film. Also, dass wir da zur Frage, warum der Film so vollgestopft ist, hier schon mal einen Teil des Rätsels Lösung zu haben, dass halt einfach die Produzenten hier schon ganz stark in den Film reinredigiert haben und Sam Raimi gedrängt haben, da einen Villain mit reinzubauen, den er eigentlich nie haben wollte.
Der Erzählung nach, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich habe es mal so gehört, ist es wohl auch so gewesen, dass Sam Raimi Venom auch gar nicht kannte bis dahin.
Okay.
Also nicht nur, dass er ihn nicht gemocht hat, sondern dass er tatsächlich der Figur, also die Figur ihm auch völlig fremd, was schon mal im Prinzip ja alles sagt, wenn jemand, der wirklich diese Comics liebt, aber dann eine Figur nicht kennt, dazu gezwungen wird, diese Figur einzubauen. Also da kann schon gar nicht dieselbe Liebe dahinter stecken im Grunde, wie bei den anderen beiden Villains. Und man muss ja auch sagen, also der grüne Kobold und Doc Ock, die waren jetzt auch nicht unbedingt unbeliebt, glaube ich, sondern Venom war dann halt so der, ja, vielleicht der neueste heiße Scheiß irgendwie, auch gerade 2007 noch. Er war ja dann auch ein bisschen edgy umgesetzt in der Verfilmung hier. Aber Raimi hat ja eigentlich mit diesem Mangel an Menschlichkeit und der Unmöglichkeit, das quasi in seinen Film umzusetzen, schon erkannt, was Marvel dann Jahre später falsch gemacht hat mit den beiden Venom-Filmen, die wir jetzt haben, die diesen außerirdischen Symbionten einfach so sehr vermenschlichen und so sehr zum Comic Relief machen, dass man ihn ja auch gar nicht mehr ernst nehmen kann, sondern die Figur so ja quasi eigentlich zerstört wird, weil alles, was an Venom irgendwie bedrohlich ist, gar nicht mehr bedrohlich sein darf. Und insofern hat Raimi eigentlich in seinen Möglichkeiten fast doch alles richtig gemacht.
Oh, kontroverses Statement Nummer 1.
Das nachher auch wieder revidiert wird, ja. Aber so kontrovers muss ich jetzt mal sein.
Alles gut. Solange mache ich mal weiter mit der Kamera. Da haben wir Bill Pope, der hat auch schon bei Teil 1 und 2 die Kamera geführt. Außerdem Matrix, Baby Driver und jetzt zuletzt auch Shang-Chi und The Legend of the Ten Rings. Im Schnitt haben wir Bob Murawski, der ist ebenfalls der Editor der kompletten Trilogie und war jetzt auch zuletzt bei Doctor Strange am Start dieses Jahr. Musik haben wir jemand Neues wiederum. Da haben wir Christopher Young. Der hat so Sachen gemacht wie Password Swordfish, Wonder Boys, den ich ja liebe, Spätfilm berichtete, Hellraiser und die Neuverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere. Wie ist dir bei der Musik irgendwas aufgefallen? Oder, also ich hatte jetzt öfter mal gelesen, dass er schwächer wäre als der Soundtrack von Danny Elfman aus den ersten beiden Teilen. Ich habe aber auch schon oft hier erwähnt, dass jetzt Musik nicht unbedingt meine Stärke ist, sondern in der Regel konsumiere ich Musik so weg, ohne dass ich da großartig was zu sagen kann. Ist dir da was aufgefallen?
Also mein Vokabular und meine Kenntnisse, um Musik zu kritisieren, ist auch sehr, sehr beschränkt. Mhm. Aber ich finde die Musik großartig in diesem Film.
Okay.
Also ich finde es auch kein Downgrade gegenüber Elfman. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, ob es nochmal Elfman war oder jemand anders. Das hätte ich dich jetzt gefragt, hättest du es nicht ohnehin schon rausgeschrieben. Aber ich finde die Musik, gerade in den speziellen Szenen, die wir vorhin schon angedeutet haben, unfassbar gut. Also da sind wirklich Kompositionen dabei, da kriege ich einfach auch nach dem 12. Mal schauen immer noch Gänsehaut. Insofern kann ich da, also da kann ich nicht mitgehen.
Okay, ja gut. Ich schließe mich da an.
Sehr gut.
Dann Besetzung habe ich mir nur mal rausgeschrieben, wer jetzt neu dabei ist. Also wir haben natürlich so wieder die ganzen Leute aus den ersten zwei Teilen, aber neu dabei sind außerdem Thomas Hayden Church, der Sandman spielt. Den könnte man kennen aus Hellboy, Call of Darkness, dieses Reboot von Hellboy.
Ach, den habe ich ja auch gesehen, auch je, ja.
Ich habe den nicht gesehen.
Musst du nicht.
Bewusst. Vielleicht aber auch aus The Peanut Butter Falcon oder aus Idiocracy. Außerdem, und das war halt auch, du hast eben auch schon sowas angedeutet, Topher Grace als Venom, sehr kontrovers. Man könnte ihn kennen in Under the Silver Lake, haben wir hier im Spätfilm besprochen, hat er aber nur eine winzige Szene. Black Klansman ist er dabei, Interstellar oder die, wo er damals halt vor allen Dingen berühmt für war, war seine Rolle in Die wilden 70er der Serie. Wie stehst du zu Topher Grace?
Zu ihm habe ich jetzt gar keine Haltung speziell, aber in dem Film, also ich glaube, er hat das Beste aus dem Drehbuch gemacht. Ich würde ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er irgendwie schlecht gespielt hätte, aber seine Figur leidet halt auch unter dem, was dieses Drehbuch so durchzieht, nämlich diese Edginess oder Awkwardness, die in den ersten beiden Filmen irgendwie noch charmant war, die jetzt hier aber in so eine unangenehme Edginess übergeht. Mm. Jetzt habe ich auch alle Synonyme einmal bedient. aber der leidet doch schon sehr darunter, dass seine Figur einfach nicht genug Leinwandzeit hat am Ende.
Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und schließlich haben wir auch noch Bryce Dallas Howard als Gwen Stacy, die man jetzt vor allen Dingen aus dem Jurassic World Franchise kennt, aber auch aus The Help oder jetzt haben wir wieder das Terminator Franchise in Terminator Salvation, hat sie auch mitgespielt. Beim Budget sind wir im absoluten Blockbuster-Bereich. 250 Millionen hat er gekostet, also schon so top-notch. Aber es hat sich gelohnt. Also bei der ganzen Kritik, die dieser Film einstecken musste, die Fans haben es ihm nicht vergällt. Am Boxoffice hat er 895 Millionen eingespielt und war zumindest 2007 dann noch so in der absoluten Spitzenklasse dessen, was ein Film verdienen konnte. Wir haben außerdem die Genres Actionfilm, Superheldenfilm, Comicverfilmung, Rom-Com und oder Coming of Age, da hat sich nichts geändert zu den anderen beiden Filmen, möchte ich mal behaupten. Ja, und Chris, dann erzähl uns doch mal die Handlung in 5 Sätzen.
Welche der Handlung in 5 Sätzen?
Alle. Ja, für jeden einen Satz, für jeden Handlungsstrang.
Okay, ich probiere es jetzt mal tatsächlich in 5 Sätzen. Peter Parker ist zufrieden mit sich selbst, wird aber gebrochen und muss sich selbst finden. Das war Satz Nummer 1. Wen haben wir als Bösewicht? James Franco als Harry Osborn bekommt endlich seine Rache. Wir haben einen Retcon für den Sandman, der eine sehr interessante Figur uninteressant einführt. Wir haben einen Alien, quasi einen Symbionten, einen Alien aus dem All, der halt da ist. Und
Nein, er ist nicht da. Vielleicht sollte ich noch nicht nitpicken, aber ich sag's trotzdem schon. Er landet mit einem Komet aus dem All, ungefähr 10 Zentimeter von Spider-Man entfernt und niemand kriegt's mit.
Ja, es ist, ja. Es ist halt so, genau. Und der fünfte Handlungsstrang ist eigentlich fast der interessanteste. Der hat wieder mit dem ersten zu tun, nämlich, dass wir dieses Beziehungsgeflecht Mary Jane, Harry Osborn und Peter Parker haben, die aus Gründen des Drehbuchs, die auch nicht immer ganz nachvollziehbar sind, aber das spitzt sich nochmal richtig zu und wir haben wirklich eine Heldenreise, die eigentlich zu Ende geht mit Peter Parker, der es diesmal mit drei Bösewichten auf einmal aufnehmen muss. Ich glaube, damit habe ich es so halb.
Ja, gehen wir ins Eingemachte. Gehen wir zur Frage, wie erzählt der Film seine Geschichte? Und ich hau dir jetzt gleich die größten Kritikpunkte vor den Latz, damit wir das vom Teller haben. Wenn du Texte im Internet zu diesem Film siehst, dann liest du immer wieder phänomenal.
Das ist auf Deutsch schon schwer genug. Ja.
Phänomenal schlecht strukturiert. Oder auch Spider-Man 3 ist kurz gesagt ein einziges Durcheinander. Wie stehst du zu diesen Vorwürfen?
Das ist leider gar nicht mal so falsch. Also wenn du das Pacing des Films als Linie darstellen würdest, wäre es so ein U tatsächlich. Weil er extrem schnell anfängt. Gestern habe ich ihn extra noch mal geschaut, auch immer auf die Zeit geachtet. Wir haben nach 11 Minuten alle Bösewichte schon mal eingeführt quasi. Und dann hat er aber wirklich so ein Mal nach Zahlen, so eine Mal nach Zahlenstruktur. Also Bösewicht 1, 2 und 3 werden eingeführt. Bösewicht 1, 2 und 3 bekommen ihre erklärende Szene. Bösewicht 1, 2 und 3 sind jetzt böse. Jetzt sind sie in der Story drin quasi. Und danach kommt aber erstmal das, was Sam Raimi eigentlich erzählen wollte und nimmt danach 40 Minuten total das Pacing raus. Bis es dann 40 Minuten vor Ende des Films wieder alles sehr, sehr schnell geht und alles auf einmal passiert. Also auch, dass sich zwei Bösewichte zusammentun, ist am Ende eigentlich reiner Zufall.
Tatsächlich. Das frage ich mich auch heute noch. Woher hat Venom die Telefonnummer von Sandman? Oder hat ihn zufällig da auf dieser Straße getroffen?
Ja, Sandman hat ihn ja, also er ist vorbeigeschwungen, er hat ja die Kräfte von Spider-Man, was auch überhaupt nicht erklärt wird. Das macht in den Comics schon Sinn, aber hier ist es halt so. Und wird von Sandman gestoppt, der dachte, das wäre Spider-Man und dann heißt, hey, du!
Ah, du Spider-Man wird...
Ja,
Hast mir gerade so etwas schlecht. Erklärt, was ich noch nicht verstanden habe. Obwohl ich den Film echt oft gesehen habe. Ich habe bisher immer gedacht so, wieso treffen die sich da jetzt zufällig auf der Straße? Aber der versucht Spider-Man zu jagen. Jetzt verstehe ich, ja. Der denkt, das ist noch Black Spider-Man. Okay, ja, okay, danke.
Deswegen war es auch wichtig, dass wir die Silhouette sehen, dass Venom auch schwingen kann. Aber wir sehen Venom nicht wirklich schwingen, sondern nur die Silhouette. Und und dann weiß der aber natürlich, dass er Probleme mit Spider-Man hat, der ihn ja daran hindert, das Geld für seine kranke Tochter zu stehlen und so. Und dann arbeiten wir zusammen. Ja, klar. Also das ist ein Mensch, der zugegebenermaßen selbst eine krasse Verwandlung hinter sich hat, der dort aber etwas sieht, was definitiv nicht menschlich ist. Auch wenn da ein menschliches Gesicht dahinter steckt. Der dann sagt, ja klar, arbeiten wir zusammen. Gar kein Thema. Also es ist all over the place. Das muss man leider schon so sagen, ja.
Ja, also ich glaube, Das Kernproblem sind eben, dass wir zu viele Villains haben. Es ist nicht so, also ich denke, du kannst einen Film mit drei Villains erzählen. Spontan wüsste ich jetzt keinen, wo es mir einfällt. Also drei Villains sind es nicht, aber so bei The Good, The Bad and The Ugly, da hast du ja schon irgendwie, du hast irgendwie The Bad und hast, das nehme ich zurück. Aber also es gibt schon so du kannst es so machen, aber hier gelingt es halt nicht. Dadurch halt, dass Sandman ja am Anfang schon relativ viel Zeit eingeräumt bekommt und wir seine ganze Backstory bekommen, aber dann durch die Geschichte mit Harry und MJ halt einfach komplett aus dem Film verschwindet erstmal für lange Zeit und dann erst am Ende wieder auftaucht und demgegenüber halt Venom viel zu spät eingeführt wird. Also du hast zwar vollkommen recht, so wir kriegen ja ich habe den Namen vergessen, von dem Heini Topher Grace halt eingeführt.
Eddie Brock Jr.
Okay. Eddie Brock Jr. kriegen wir eingeführt, wir kriegen seine Motivation und auch so, was ihn böse macht oder so. Das kriegen wir alles sehr früh, aber die eigentliche Verwandlung in Venom, die findet ja eigentlich schon fast im dritten Akt statt. Also so da, wo der Film eigentlich jetzt irgendwie auf eine Konklusion zusteuern sollte, da muss er jetzt erst nochmal einen neuen Villain etablieren. Und da sind wir halt irgendwie super spät dran. Und dadurch, ich glaube, das macht dieses Gefühl dafür, dass das so ein Durcheinander ist. Oder siehst du das anders?
Nee, es ist genau so. Und gerade jetzt, wenn man weiß, man spricht morgen in einem Podcast drüber, habe ich den Film natürlich auch nochmal mit anderen Augen gesehen. Und du hast direkt am Anschluss von Venoms Verwandlung quasi, von Eddie Brock wird zu Venom, direkt im Anschluss die nächste Szene ist, dass er auf Sandman trifft. Also da ist ja wirklich überhaupt gar keine Zeit mehr. Also der Film fühlt sich zwischendrin relativ lang an. Ich meine, er dauert ja auch 140 Minuten. Aber er wirkt so gehetzt am Ende, weil er ja dann auch noch ihm wieder einfällt, ach, die Harry-Geschichte muss ich ja auch noch zu Ende bringen. Wie mache ich das denn jetzt alles? Und es ist, all over the place. Du spürst schon, wo er hin will und du spürst schon, dass da gute Intentionen dabei waren, das alles irgendwie noch unter einen Hut zu kriegen, aber das funktioniert halt einfach nicht. Das ist so ehrlich muss man, glaube ich, schon sein, egal wie sehr man den Film auch mag.
Gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Wie findest du die Geschichte von The New Green Goblin? Wie ist die Geschichte von Harry erzählt?
Erzählt ist sie eigentlich, ja, halt dadurch, dass es all over the place ist, nicht so gut, aber die Handlung an sich finde ich super spannend. Also, weil wir ja relativ direkt am Ende vom zweiten Teil dann ansetzen, was Harry angeht, seine Gefühlsebene angeht. Und das wurde ja am Ende vom zweiten Teil auch so schön angeteasert, ja, eben jetzt in die Fußstapfen seines Vaters tritt.
Mhm.
Und dann tatsächlich auch bereit ist, wirklich Peter umzubringen. Und wir haben, das ist jetzt keine neue Geschichte, zwei beste Freunde, die irgendwann Todfeinde werden. Aber es sind ja nicht Todfeinde in dem Sinn, dass sie sich beide wirklich tot sehen wollen, sondern es ist der eine, der halt die Wahrheit nicht kennt und der auch durch dieses Serum vermutlich, dieses Green Goblin Serum, auch einfach noch ein bisschen wahnsinniger wird, als es ohnehin schon wäre. Und es ist ein anderer, der wiederum möchte, dass alles so ist wie früher und der sich ja nur erklären will, aber sie kommen halt nicht dazu zu reden. Und diesen Konflikt finde ich tatsächlich sehr spannend, weil er in den ersten beiden Filmen so gut aufgebaut wurde und weil wir die Chemie von den beiden Figuren auch schon kennen. Also erzählerisch schwierig, weil er halt auch teilweise aus dem Film verschwindet und auch der Kampf dann in seiner Mansion quasi, wo er die Granate von Peter noch um den Kopf geworfen bekommt, es war dann auch ein bisschen drüber, aber so als sehr, sehr melodramatischen Akt, dass er quasi Harry dann sogar noch entstellt hat, fand es tatsächlich sehr gelungen, auch im Sinne der Dramaturgie einfach auch sehr, sehr, ja, spannend, doch, hat mich mitgenommen. Aber dir ging's da ein bisschen anders.
Nee, ich bin ja da eigentlich sehr nah bei dir. Ich bin so der Unterschied zwischen was wird erzählt und wie wird's erzählt. Was erzählt wird, bin ich da voll auf deiner Linie und sage so, ja, das die Geschichte wird gut zu Ende erzählt. Das ist quasi das logische Ende von dieser Trilogie und wie sich das aufgebaut hat. Mich stört halt nur das, ich zitiere Patrick vom Bahnhofskino, man soll nicht über Filme reden, die nicht existieren so, aber eigentlich sollte dies der Film von dem New Green Goblin sein. Dies sollte James Francos Harry Osborn Film sein. Darauf haben zwei Filme hingearbeitet, dass wir jetzt diese Geschichte zu Ende erzählt bekommen. Und am Ende fühlt er sich so ein bisschen wie ein Fremdkörper in seinem eigenen Film an, dass er halt also so noch so dran geklatscht wird. So, wir haben alle Punkte, die ich sehen will, um diese Geschichte zu Ende zu bringen. Sie kriegen halt einfach nicht den Raum, denn sie kriegen nicht, es ist nicht so ausgearbeitet, wie ich es mir gewünscht hätte. Und das finde ich halt einfach so schade. Ich sehe das und kann so über ein Häkchen dran machen, so ja, hast du gut gemacht, die Punkte, aber ich hätte gerne nur das gesehen. Ich hätte gerne das mit der Aufmerksamkeit gesehen, die es verdient. Und das fehlt mir halt daran.
Und das hätte sich so gut auch mit dem Sandman ergänzt. Also die beiden hätten im Film, glaube ich, zusammen gut funktioniert, weil du im Prinzip ja im Sandman, also der Redcon, wie gut er jetzt war, sei mal dahingestellt, aber dass Peter ja quasi jetzt auch vor diesem Trauma auch nochmal steht, dass er jemanden verloren hat und jetzt Rache will an dem, der dafür verantwortlich war. Also er ist ja quasi in derselben Gefühlswelt eigentlich wie Harry, aber halt auf einer anderen Ebene dadurch, dass die beiden befreundet sind und für ihn ist ja Flint Marko eigentlich ein Fremder. Aber dieser Konflikt, dass beide in derselben Position sind und sich dementsprechend total verstehen könnten, aber im Zwist miteinander stehen, der hätte mit dem Sandman, glaube ich, wäre das eine erzählerische Einheit gewesen, die Raimi gut hätte umsetzen können. Aber Venom musste halt oben drauf kommen und sprengt das Ganze dann quasi. Aber da verstehe ich deinen Punkt sehr gut. Es wäre Harrys Film gewesen eigentlich, ja.
Und an dieser Stelle sind wir an dem Punkt, wo wir die Boxhandschuhe rausholen, denn ich hasse Sandman. Ich finde, dieser Film wäre um 500% besser, wenn Sandman nicht da wäre. Ich verstehe, dass Sandman, dass er so ein Raimi-mäßiger Bösewicht ist, dass er so ist wie eben der erste Green Goblin oder Doc Ock, jemand, der eigentlich ein gutes Herz hat, und dann durch die Umstände in diese Bösewichtrolle reingepresst wird. Ich sehe diese gleiche Figur. In den ersten beiden Filmen ist es nur so viel besser gemacht. Mhm. Diese Geschichte ist so ein beschissenes Klischee. Oh, ich bin ein Gangster, aber nur, weil meine Tochter krank ist und ich ganz viel Geld, ich muss säckeweise Geld aus LKWs klauen, um meine Tochter gesund zu machen. Und dabei stolper ich versehentlich, weil das hat schon wieder eine gewisse Komik, diese stolper ich versehentlich in diesen Sandgenerator und werde zum Monster. Und die Tochter wird auch vollkommen vergessen irgendwann. Also es geht, es könnte wieder sein, weil der Film einfach so vollgepackt ist. Und sie spielt aber einfach irgendwann gar keine Rolle mehr. Wir kriegen sie so mal hingeworfen, wo wir insbesondere bei Doc Ock halt bis zum Ende diese Dramatik erzählt bekommen haben, mhm, diese Tragik dieser Figur. Ist das hier einfach nur so ein Abziehbild, einfach nur so ein Feigenblatt, was wir halt gesagt bekommen, so seht ihr, auch er ist ein guter Junge und ist am Ende halt überhaupt keine Rolle spielt.
Er muss ja sogar immer mal wieder auf seine Halskette schauen, mit dem Bild von seiner Tochter drin, mhm, und ihren Namen sagen, damit wir als Zuschauer auch wissen, ach stimmt, das war ja seine Motivation, warum er das alles hier macht. Na, du hast schon recht. Mhm. Es geht auch ein bisschen zu schnell, dass wir ihn eigentlich erstmal gut vorgestellt bekommen. Und er auch für uns eine nachvollziehbare Figur ist. Schnitt, er klaut das erste Mal Geld und bringt dabei schon die ersten Polizisten um. Also als jemand, der quasi vorher noch seiner Frau dann sagt, so war das nicht und du kennst nur eine Seite der Geschichte so ungefähr, wird er dann doch sehr, sehr schnell zum Killer.
Und selbst das könnte man wieder, nicht wie bei Doc Ock, der Sand hat ihn irgendwie verführt oder so, aber da, okay, vielleicht fehlt er die Zeit wieder, weil wir halt noch Venom irgendwie unterbringen müssen, so, aber ja, wir kriegen es halt nicht gezeigt. Das ist halt, am Ende sehe ich diesen Film und dann habe ich halt einfach nur dieses Abziehbild von einem Gangster.
Also ich rede ihn mir gut, indem ich sage, Sam Raimi hatte ein fix und fertiges Drehbuch, das wunderbar war, das alles viel besser erklärt hätte. Und dann kamen die Produzenten und sagten, bitte pack noch Venom dazu. Aber du hast schon recht, die Figur baut sehr ab und sie ist am Ende halt auch nur dazu da, dass Peter im Prinzip seine Reise zu Ende gehen kann oder seine Charakterentwicklung auch zu Ende gehen kann. Jetzt kann man sagen, das war Doc Ock auch, aber da war die Chemie viel besser, da war die Handlung selbst dieser Figur viel besser, seine Backstory quasi, die Motivation war immer zu sehen. Du hast dann eben noch die Ausrede gehabt, naja, das, was jetzt out of character ist, das sind halt die Tentakel, die ihn da quasi verführen. Das hat ja alles nicht mehr so gepasst und war schon sehr plot-device-artig. Also es gab schon sehr viele Elemente in diesem Drehbuch, die zu einem Zweck da waren, um diesen Zweck auch zu erfüllen. Aber es hat sich irgendwann auch nicht mehr organisch angefühlt. Wobei das Ende dann doch wieder sehr schön war. Also es ist ein Auf und Ab mit diesem Film.
Ja, und dann hast du eben schon das böse R-Wort erwähnt. Der Retcon. Für alle, die es nicht mehr vor Augen haben. Spider-Man 1 ist ein, ich würde sagen, sehr zentraler Plotpunkt, dass Spider-Man den Gangster, der diesen Wrestler-Schuppen ausraubt, laufen lässt, weil er sagt, warum sollte mich das interessieren? Und der dann aber Onkel Ben umbringt. Und jetzt kriegen wir erzählt, Onkel Ben ist gar nicht von dem umgebracht worden, sondern vom Sandman, weswegen eben Spider-Man Rache schwört. Wie findest du das?
Die Art und Weise, wie es in die Handlung eingeführt wurde, war so ein bisschen somehow Palpatine survived mäßig. Also es war ja tatsächlich so, dass der Polizeichef einfach meinte, turns out, it wasn't him. Das war übrigens der. Wir hatten da seit 2 Jahren Hinweise, es gab Geständnisse im Knast, aber wir haben es einfach bisher nicht gesagt, weil er war ja im Knast. Das war nicht so gut. Die Idee aber fand ich an sich tatsächlich gar nicht so schlecht, weil du sogar in Bezug auf Venom dann viel, viel Potenzial hattest. Und zwar diese Rachegelüste eben von Peter. Die sind bis dahin ja noch unerforscht gewesen, den 3 Filmen. Und die hätten in Verbindung mit Venom tatsächlich für eine starke Handlung auch sorgen können. Zumal er ja auch dieses Schuldgefühl auch hatte, wegen dem vermeintlichen Killer aus dem ersten Film. Also der ist ja quasi aus dem Fenster gefallen, weil er Angst vor Spidey dann hatte in einem Zweikampf. Und MJ sagt ja auch in einer Szene, mach jetzt nichts Blödes mit dieser neuen Erkenntnis. Nicht, dass du wieder so wie bei dem anderen Typen, weißt du noch, was du mir damals erzählt hast, nicht, dass du dir wieder Vorwürfe machst. Und das wäre eigentlich so spannend gewesen, da diesen inneren Konflikt von Peter noch mehr zu sehen. Aber stattdessen ist er halt tatsächlich direkt sauer, verständlicherweise natürlich. Und dann aber auch nur auf Rache aus, ohne dass uns die nochmal tiefschürfender erzählt wird, sondern es ist halt einfach Rache. Es ist erneut ein Plot-Device, Rache um der Rache willen, aber nicht um die Erzählung irgendwie sinnvoll voranzubringen. Und da war der Retcon eben im Gesamtkontext dieses Films halt schon auch ein bisschen cheap, muss man leider sagen.
Ich finde ihn nicht nur ein bisschen, ich finde ihn katastrophal. Ich finde ihn vielleicht, oder nein, ich finde ihn den schlimmsten Retcon der Kinogeschichte. Es ist in einem schlechten Film am Ende irgendwie Palpatine zurückkommen zu lassen, da bist du eher an dem Punkt so, ja, so what, hast du halt eine Flotte mit 1000 Sternenzerstörern und ja, dann bringen die jetzt halt, also ich will jetzt nicht über Star Wars reden, irgendwie, wir haben ja schon festgestellt, so viel Retcons, wie es in Star Wars gibt, ist es vielleicht gar nicht so gut, aber dass der Typ Onkel Ben umgebracht hat, das ist der zentrale Entstehungsmythos von Spider-Man. Das ist so, Spider-Man, Peter Parker hat ein schlechtes Gewissen, weil er damals eben keine Verantwortung getragen hat. Und deswegen resoniert dieser Satz, aus großer Macht entspringt große Verantwortung, so sehr bei ihm. Der Satz wäre einfach, seien wir mal ernst, es ist einfach ein Kalenderspruch. So, und der wird erst dadurch mit Bedeutung aufgeladen, dass er sich für den Tod seines Onkels verantwortlich fühlt. Und dann kommt der dritte Film, turns out, stimmt gar nicht, war alles für die Katz, ist egal so, das ist, ob du musst hier gar keine Leute, musst New York nicht bewachen, weil es gibt gar keine große Verantwortung aus deiner großen Macht, sondern war ein anderer Typ. Und das alles nur für diesen Plot dieses schlechten dritten Films, also nicht katastrophal, aber wesentlich schlechteren dritten Films, wird der erste wirklich gute Film einfach im Nachhinein kaputt gemacht. Und das macht mich jedes Mal sauer, wenn ich das sehe. Es regt mich auf, so. Man kann das doch auch anders erzählen, so. Es geht hier nicht darum, ob jetzt Harrys Papa kein Wissenschaftler war, sondern eigentlich Kapitalist, sondern es geht darum, dass halt einfach der zentrale Satz so, aus großer Macht entspringt große Verantwortung, hier negiert wird durch einen Retcon. Und das finde ich halt einfach katastrophal. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Aber ist das denn so? Weil Peters Charakterentwicklung wird ja dadurch nicht rückgängig gemacht. Also das Learning, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, hatte er ja trotzdem.
Ja, aber es ist ja aus nichts. Es ist ja im Endeffekt nur auf einem Kalenderspruch aufbasiert. Und eben, er war ja nie verantwortlich für den Tod seines Onkels.
Aber er hätte es sein können.
Ja, natürlich, aber hätte Fahrradkette, wofür ich alles hätte, also ich habe echt viel Scheiß in meinem Leben gebaut, wofür, wenn das schief gegangen wäre, ich alles verantwortlich wäre, aber es ist halt nicht schief gegangen. Und das ist halt so, wir wurden halt zwei Filme lang im Glauben gelassen, er ist dafür verantwortlich, er ist für den Tod seines Onkels verantwortlich und um das wieder gut zu machen, und das bringt auch so eine eigentlich ja sehr fröhliche und sonnige Figur, bringt das so eine Tragik rein, dass er glaubt, er muss jetzt eben, er muss die Last der Welt auf sich schultern. Das ist ja diese Jesus-Figur, die wir auch im zweiten Teil hatten. Mhm. Und plötzlich fällt das halt alles weg und wir kriegen das zugunsten einer Rachegeschichte. Und nee, das ist
ja, sorry. Du hast den Punkt jetzt leider sehr gut verkauft. Es macht vor allem auch die Szene im zweiten Teil kaputt, in der ja Tante May ja beichtet, dass er den anderen hat laufen lassen, er sich ja schuldig fühlt.
Alles bedeutungslos.
Das ist tatsächlich bedeutungslos geworden, und deswegen ist dieser Retcon auch definitiv zu kritisieren. Ich glaube aber, dass trotzdem dieses rein, also dieser Kern aus großer Kraft voll große Verantwortung, der gilt für Peter trotzdem noch. Also der hatte diese Charakterentwicklung ja, selbst wenn es dann anhand falscher Tatsachen quasi war, aber die hat stattgefunden, und er wurde ja erst zu dem Spider-Man, der er jetzt ist, auch wegen dieser Geschichte, auch wenn sie jetzt im Nachhinein falsch war, aber die Figur, die er heute ist, der Mensch, der er heute ist, ist er ja trotzdem noch nicht klar. Also wenn er jetzt quasi, ja, das hat er ja im Film fast gemacht, alles über den Haufen werfen und total anders werden, Mist. Aber wenn er jetzt quasi alles über den Haufen geworfen hätte, so, dann würde es noch ein bisschen schlimmer sehen, aber du hast schon recht, ja. Also vor allem wegen der Szene da im zweiten Film, das habe ich komplett verdrängt, das stimmt, ja.
Kommen wir nochmal, auf die Rachegeschichte komme ich gleich nochmal, aber vorher lass uns mal so die Charaktere noch weiter durchgehen, wir hatten jetzt schon die Villains. Ich würde gerne noch auf Mary Jane, wie findest du Mary Jane in diesem Film?
Ja, über die haben wir ja auch in den anderen beiden Folgen, beziehungsweise über die anderen beiden Filme ja auch über sie ganz speziell gesprochen, und ich finde sie hier, ja, auch so wie in den anderen beiden, ist sehr zweischneidig eigentlich das Ganze. Also hier hat sie am meisten Futter bekommen, hier hat sie auf jeden Fall am meisten zu tun, auch schauspielerisch endlich mal. Finde auch die Eröffnungssequenz des Films, wie sie da auf der Bühne singt, finde ich immer noch sehr gelungen. Ich finde ihr Spiel grundsätzlich sehr gelungen und ich mag auch ihre Charakterentwicklung, weil sie jetzt eine sehr tragische Figur eigentlich wird, die auch mehr als nur Plot-Device ist. Also weil ich hier halt diese Chemie auch abkaufe, die wir aus den anderen beiden Filmen schon kennen.
Ja.
Und sie ist mehr als Plot-Device, weil sie auch endlich mal aktiv eigene Entscheidung trifft. Also Peter erstmal nicht zu verlassen, obwohl er ja diesen Kuss mit Gwen Stacy nachgestellt hat. Daraufhin mit ihm Streit zu haben, aber trotzdem noch dann für ihn da zu sein, als diese neue Erkenntnis kommt, ah ja, Flint Marko war das mit deinem Onkel. Also immer wieder zu ihm zu halten, aber nicht, weil sie jetzt irgendwie so geschrieben ist, und naja, es ist halt seine Freundin, die muss ihm jetzt irgendwie helfen, sondern aus eigenen Stücken heraus quasi, das nimmt man ihr schon ab, sich eigentlich das zu machen, was Peter laut Tante May hätte machen sollen. Sich hinten anzustellen, um für den Partner da zu sein. Das macht sie. Und auch die Trennung ist ja dann eigentlich von Harry erstmal nur orchestriert, aber so eine Trennung findet ja dann doch statt und die ist aber auch aus ihrer eigenen Entscheidung heraus. Also sie ist ja nicht mehr nur noch dieses Love Interest, Damsel in Distress, nicht mehr nur diese Figur, sondern auch sehr gereift jetzt in diesem dritten Film. Also ich habe sie gemocht und ich fand es auch sehr tragisch, wie das da zu Ende ging mit den beiden.
Ja, ich finde das, für ihren Charakter ist das der beste Film. Also das ist das wieder, was ich meinte, das ist kein guter Film, aber ein guter Abschluss dieser Trilogie. Denn durch jetzt diese Geschichte, die wir hier von Mary Jane erzählt bekommen, kriegen dann so die anderen beiden Filme, werden dadurch nochmal aufgewertet, weil er sich wiederum auf viele Elemente zurückbezieht aus Mary Jane, das Vergangenheit, die wir so in den ersten zwei Filmen erzählt bekommen haben, und die weiterspinnt und dadurch halt irgendwie so den mehr Tiefe verleiht. Also allein so Sachen wie, als sie da diesen Verriss bei dieser Theateraufführung bekommt, da macht sie so einen Rückgriff auf so diese Missbrauchsgeschichte mit ihrem Vater, so dass sie sich, ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt, aber irgend sowas, irgend so eine Anmerkung, dass die Stimme des Kritikers die Stimme ihres Vaters sich so anhört, so dass sie also einfach nochmal so durch einen Satz wird halt wieder zurückgegriffen auf den ersten Film, wo wir halt gesehen haben, dass sie, wie sie halt in diesem missbräuchlichen Elternhaus lebte. Und dadurch wird dann auch wieder dieser Film stärker, weil wir halt mitkriegen, dass sie ein Mensch ist mit einem super niedrigen Selbstbewusstsein, was aus ihrer Geschichte entstanden ist. Und ihr gegenüber jetzt halt dieser Peter Parker steht, der in diesem Film halt dieses gockelhafte, mega aufgeblasene Ego hat und sich für den Größten hält. Und dass sie halt, also ihr Leid umso größer macht, dass bei ihr halt so richtig scheiße alles läuft und er das halt nicht nachvollziehen kann und sie sich dadurch aufgrund all dessen, was sie schon erlebt hat, noch viel schlechter fühlt.
Herzzerreißend eigentlich ist ja beinahe die Szene, bevor der große Streit dann kommt, als sie bei Peter zu Hause ist, eben bei diesem Verriss, das ist sogar die Szene, und dann zu ihm sagt, versuch mich zu verstehen. Also das ist ein Satz, der ist so viel reifer und erwachsener als alles, was Peter in diesem Film dann im Endeffekt macht, bis zu den letzten 5 Minuten, weil sie eben nicht wie in den anderen beiden Filmen eigentlich 90% ihrer Screentime nur schreit oder irgendwie hysterisch ist, weil sie von irgendeinem Superbösewicht entführt wird, sondern weil sie hier tatsächlich einfach mal ganz menschlich ist. Ja, das ist ja auch das, was diese drei Filme auszeichnet. Wir sehen menschliches Drama im Superheldenkino. Und ich fand auch die Szene total super mit diesem Rückbezug. Es liest sich so, hat sie, glaube ich, gesagt, als hätte mein Vater jedes Wort geschrieben. Das Drehbuch kann schon auch manchmal sehr cringe sein. Nicht jeder Dialog ist Gold, aber manchmal trifft es doch sehr gut.
Ja, genauso gut finde ich da sämtliche Szenen zwischen MJ und Harry, wenn er seine Amnesie hat, weil die wieder dieses Grundthema des Verantwortungstragen aufgreifen, was halt leider, finde, in dem Film groß vernachlässigt wird, aber was ja so ein Thema der Trilogie war, dieses, was für eine Last auf dir lastet, wenn du ein Superheld bist. Und diese Last lastet eben nicht nur auf Harry, sondern sie lastet auch auf MJ, was wir halt am Ende vom zweiten Film mit Go get them Tiger, und sie guckt ihm halt nach und sie guckt ihm aber nicht irgendwie fröhlich nach, sondern besorgt, so, weil sie weiß halt genau, er bringt sich jedes Mal wieder in Lebensgefahr und das ist jetzt ihr Leben, dass sie damit klarkommen muss. Und dann trifft sie so auf Harry und er hat alles vergessen. Und es ist plötzlich total unbeschwert. Und die beiden können zusammen Spaß haben und sie sind plötzlich so von dieser Last befreit, die diese ganzen großen epischen Kämpfe mit sich bringen. Und deswegen finde ich diese Szenen auch einfach toll, im Gesamtblick auf diese ganze Trilogie, was wir mit diesen Menschen erlebt haben. Und da macht der Film einfach alles richtig. Das sind Momente, das sind so diese kleinen Einzelszenen, die richtig, richtig schön sind.
Deswegen funktioniert auch der Kuss, der ansonsten wäre Teil 3 jetzt einfach nur ein Film, der für sich steht, nicht funktioniert hätte. Ja. Weil dann wäre es wieder sehr klischeehaft zu sagen, ja, natürlich, also jetzt kaum hat sie 5 Minuten irgendwie sich mit dem anderen vergnügt, dann küsst sie ihn auch schon, das geht dann alles sehr, sehr schnell. Aber im Sinne dieser Trilogie macht es total Sinn, ja.
Ich finde es natürlich dann schade, dass sie am Ende dann doch wieder in einem Taxi, in einem Netz, in einem Hochhaus hängt und gerettet werden muss. Und
ja,
das hätte man ihr dann vielleicht doch ersparen können. Das ist so, ja gut, wieso musste das denn nochmal sein? Da habt ihr vieles so wieder eingerissen, was ihr aufgebaut habt mit ihrem Charakter in diesem Film, aber na gut.
Aber die Art und Weise, wie sie schreit, hat sich so in meinen Gehörgang gefräst, nachdem ich jetzt alle 3 Filme wirklich dutzende Male gesehen habe über die letzten Jahre. Es gehört irgendwie dazu. Sie muss einfach einmal entführt werden. Das ist Prinzessin Peach, das Prinzessin-Peach-Syndrom.
Ja, ich habe es eben schon so mit jetzt diesen Szenen angesprochen. Was sind denn so outstanding Moments aus dem Film? Momente, die dir einfach besonders gut gefallen?
Da gibt's mit dem Sandman 2.
Ja, sag.
Muss ich dir jetzt, ich wollte erstmal.
Ich habe auch eine mit dem, ich habe ganz viele und auch eine mit dem Sandman, aber erzähl.
Ich glaube, die eine, die teilen wir uns vermutlich sogar. Ich würde aber auch seine Einführung quasi nehmen, wie er in das Haus einbricht und du weißt als Zuschauer erstmal gar nicht, also es ist ja sein Haus, seine Wohnung quasi, du weißt als Zuschauer erstmal gar nicht, was macht er da jetzt, wie böse ist der, wie gefährlich ist der, auf einmal ist er ein kleines Kind und du weißt nicht, was stellt er jetzt an. Und dann siehst du halt, es ist seine Tochter, es ist seine Frau, wir kriegen ein bisschen Backstory. Und das wird dann alles ein bisschen eingerissen, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber die Art und Weise, wie da innerhalb von wirklich 3 bis 4 Minuten, die erstmal alles erzählt wird, auch visuell erzählt wird. Es wird nicht alles ausgesprochen, sondern vieles kannst du dir auch einfach denken. Das ist etwas, was vielen Filmen oder Serien, wie beispielsweise den Ring der Macht, einfach heutzutage überhaupt nicht mehr gelingt. Einfach in kürzester Zeit tatsächlich mal so viel Futter an die Hand zu geben für den Zuschauer, wie gerade nötig ist. Und das macht die Szene sehr gut und ich finde sie auch, wie sie inszeniert ist, sie ist eine der ruhigsten Szenen im Film, sie ist auch irgendwie sehr melancholisch, ohne jetzt bedeutungsschwanger zu sein und du hast halt direkt die Motivation für diese Figur. Das hat, finde ich, ganz gut funktioniert und dann eben seine Verwandlung und wie er zum ersten Mal dann Sandman ist, also wie er aus diesem Sandhaufen quasi emporsteigt, das war, glaube ich, für 2007, also sieht heute noch nicht schlecht aus, aber man merkt schon, naja, der Film ist 15 Jahre alt. Aber 2007 muss das ja völliger Wahnsinn gewesen sein, wie das animiert wurde.
Genau, das finde ich auch. Ich habe eben so ein bisschen drüber gelästert, so, er fällt in diese Sandgrube. Aber die Art und Weise auch, wie er sich, also jetzt unabhängig jetzt auch so von der technischen Brillanz oder so, es ist einfach schön inszenierte Bilder, wie er sich immer wieder versucht, so aus dem Sand zu erheben und dann wieder zusammenfällt und so nach und nach schafft, sich da rauszuarbeiten. Das sieht einfach echt toll aus. Also das ist, die Szene finde ich auch einfach visuell toll.
Und es ist jetzt sehr, sehr kitschig. Aber das, also wie er da emporsteigt und wie sich seine Hand dann erst formt, als er nach diesem Amulett greift mit dem Bild von seiner Tochter drin. Also er wird ja quasi dann erst Mensch wieder, als er Liebe empfindet, als er die Motivation für diese Liebe zu seiner Tochter spürt, sie retten zu wollen. Also quasi haben wir da ja eigentlich das, was du im ersten Film auch hattest, was du im zweiten Film auch hattest. Du hast einen Menschen, der dann halt ein Bösewicht wird. Hm. Und bis dahin hat das halt wunderbar funktioniert und dann kommt halt der Rest des Films. Aber deswegen war das beim Sandman, finde ich, sehr gelungen und eben auch mit dem Score im Hintergrund. Also dieses Leute, die sich mit Musik besser auskennen, könnten es jetzt besser beschreiben, aber diese Melodie auf dem Piano, die da gespielt wird, bis es sich dann weiter aufbaut und du hörst auf einmal, ja, da ist doch was Böses dabei. Das hat schon sehr, sehr gut geklappt.
Ich habe so viele kleine Momente noch, auch die ich sehr mag. Mhm. Also ich mag ganz am Anfang im Theater den "You're such a nerd" Satz von MJ, wenn Peter ihr da was von der Akustik des Theaters erzählt. Ja. Und ein wunderbares GIF, was ich immer gerne einsetze. Aber halt auch so, weil das eben nicht so abfällig ist, sondern weil da so einfach Liebe aus ihren Augen spricht, während sie diesen Satz sagt. Ich habe es in der letzten Folge schon in Entweder-Oder gebracht. Ich finde die Vorstellung von Onkel Ben im knackigen Badeanzug war großartig. Wenn er und May davon erzählt, wie er, ich glaube, wie er ihr den Antrag gemacht hat, oder wie ist es?
Genau,
ja. Und nicht vergisst zu erwähnen, wie knackig er in seinem Badeanzug aussah.
Und das ich war auch nicht von schlechten Eltern.
Ja, auf jeden. Sehr kontrovers, aber ich liebe die Emo-Sequenz von Peter Parker. Ich finde es sehr gut. Ich verstehe, ja.
Dass
sie...
Und das schreibe ich dir.
Ich verstehe, dass sie thematisch an diesen Moment nicht passt. Wir sind ja im Thema eigentlich gerade, Peter ist von Rache zerfressen, er ist total dark und edgy und will nur noch Sandman umbringen. Und dann kriegen wir diese Emo-Sequenz, die halt einfach so ein kompletter Tone-Shift ist. An einer Stelle habe ich irgendwo gelesen, man hätte eigentlich sich auch die komplette Sequenz sparen können und einfach nur Sam Raimi auf die Leinwand schreiben lassen, ich habe keine Lust auf diesen Plot. Aber statt das halt zu machen, macht er das halt, um halt so eine Satire draus zu machen. Und ich jedes Mal, wenn ich es gucke, bin ich einfach vor Freude am Quietschen, weil das so schön ist, so wie Peter wird vom Mikroorganismus infiziert. Und was macht er? Er kämmt sich die Haare nach vorne, stolziert er durch die Straßen, baggert alle Frauen an, die ihn nur ungläubig angucken. Und es sind halt auch so, also es ist halt so klar, dass Sam Raimi das alles als Satire meint, weil so viele kleine Hinweise sind, wie zum Beispiel, er kauft sich seinen stylischen schwarzen Anzug, wo? In einem Secondhand-Laden. Er steht dann da am Telefon und flirtet und lässt sich von der Nachbarin Milch bringen und so. Und er tanzt, was auch an der Stelle auch nicht von mir auch gelesen, er tanzt dann in der Bar von MJ zu einem Jazz-Freestyle-Solo, weil nichts schreit so nach böser Junge wie Freestyle-Jazz.
Ja, es ist großartig. Ja.
Und das ist so, lauter so kleine Details, ich jedes Mal, auch wenn ich es gucke, entdecke ich irgendwie was Neues, wo ich mich einfach dran nicht satt sehen kann. Ich finde das einfach so toll.
Es ist eine fantastische Szene. Ich gucke sie auch jedes Mal wieder gerne und stelle mir immer wieder erneut die Frage, wie war das beim Dreh? Ja. Es wusste doch jeder, was da Sache ist. Also es ist auch ein Tobey Maguire, der muss sich da einen Witz draus gemacht haben im Prinzip. Du kannst aber trotzdem irgendwie noch, wenn du unbedingt willst, für die Story argumentieren und sagen, das ist schon sehr, sehr stark seine Innenperspektive, wie sie einfach von der Außenwelt wahrgenommen wird. Also es funktioniert sogar noch auf der Ebene, aber es ist natürlich einfach herrlicher Fremdscham. Es macht einfach Spaß. Und das ist etwas, was ich sehr bereue. Ich war ja Anfang des Jahres in New York und die Tür, in die er reingeht und seinen Anzug kauft, die ist sogar als, nicht als Wahrzeichen, aber quasi als, gehst dir mal anschauen, bei Google Maps eingetragen. Mhm. Und ich wollte wirklich hinlaufen, wir hatten es dann aber von der Zeit her nicht mehr geschafft, und einfach mich vor diese Tür stellen, wenigstens kurz diesen Tanz machen, einfach nur fürs Gefühl. Aber beim nächsten Mal in New York dann, The Spider-Man 3 Door.
Sehr schön. Damit einhergeht auch so, dass ich einfach so viele kleine Momente, die eben diese Trilogie als eine Einheit uns verkaufen, sehr schön finden. Also schon den Kuss mit Gwen Stacy, den Kopfüberen, und dass das halt MJ so schockt. Das ist halt etwas, was du in der Tragweite und was für ein Vertrauensbruch das von Peter ist, eben nur verstehst, wenn du den ersten Film gesehen hast. Und was das für eine Bedeutung für sie hat. Ich finde schön, dass hier auch halt der Vermieter und seine Tochter nochmal so eine kleine Szene bekommen. Und auch in diesem Zusammenhang sehr schön, wie die Friedhofsszene aus dem ersten Film gespiegelt wird mit dem Tod von Harry.
Ja.
Dass das auch wieder einfach aufgegriffen wird. Und dann auch habe ich sehr viel Kritik gelesen, eben an der allerletzten Szene. Aber ich finde sie fantastisch. Ich finde den perfekten Abschluss dieser Trilogie, das ist im Grunde, ich meine, das war die allererste Szene. In diesem Voice-Over ging es darum, hey, ich bin Peter Parker, ich bin ein kleiner Loser und ich bin in meinen Nachbarn verliebt. Und dann ist es einfach nur logisch, dass den beiden und so einem stillen Moment die letzte Szene in der Trilogie gegönnt wird. Das ist halt einfach so, hey, hier ist viel Shit passiert und es ist auch nicht so jetzt ein krasses Happy End, sondern die müssen irgendwie wieder zueinander finden, aber es geht irgendwie weiter. Und wir kriegen am Ende nochmal gesagt, so am Ende war es die Geschichte von diesen beiden Figuren. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön.
Ja, ich krieg gerade fast ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Das hast du nochmal so schön rekapituliert. Es ist wirklich so. Es hat auch für mich, hat die Love Story einfach auch von Anfang an sehr gut funktioniert, und wie es hier zu Ende gebracht wird, ist schon, das ist dann halt wieder Raimi-Handschrift, ne? Also das ist dann allem anderen, was zuvor war, zum Trotz gehst du irgendwie doch persönlich aus diesem Film. Hat mir auch sehr gefallen. Auch der Tod von Harry, den fand ich gut. Ich fand den Endkampf tatsächlich so als Ganzes auch gut. Mhm. Generell waren die Action-Szenen, hätte ich jetzt hier auch nochmal angebracht, immer gut choreografiert. Also auch das kriegen viele Blockbuster heute nicht mehr so hin, einfach mal einen Zweikampf von Superhelden auch noch interessant wirken zu lassen. Wenn da Sandman und Peter sich zwischen den U-Bahnen hin und her prügeln beispielsweise, oder auch die Kran-Szene, wo wir Gwen Stacy dann nochmal sehen, relativ am Anfang. Das fand ich alles sehr gut. Mhm. Und wirklich nochmal herausstechend fand ich auch zwei Szenen im schwarzen Anzug tatsächlich. Nämlich zum einen, wie er ihn das erste Mal trägt, beziehungsweise angezogen bekommt vom Symbionten und dann einen kleinen Blackout hat und plötzlich am Hochhaus hängt und sich dort ja auch nochmal spiegelt, wie es für ihn war, das erste Mal seine Kräfte zu entdecken, weil er plötzlich viel mehr Power hat, kann weiter springen, kann schneller schwingen und so weiter. Und da ist es das erste Mal, dass dieses Theme im Hintergrund, das den ganzen Film über bis dahin immer mal wieder angespielt wird, das erste Mal so richtig laut wird und zum Höhepunkt kommt. Und ich hätte jetzt gesagt, Refrain, das ist wahrscheinlich der total falsche Begriff, aber so dieses, ne, der Höhepunkt dieses Lieds wird quasi gespielt.
Mhm. Ja, ich glaube, das zentrale Thema so halt, ja.
Ja, ich, wie gesagt, Musikvokabular ist eine eigene Wissenschaft.
Das sind nur zwei Blinde, die von Farben reden.
Allerdings, ja. und die zweite Szene im schwarzen Anzug ist kurz bevor er es los wird, als er da an diesem spitzen Dach vom Kirchturm sitzt. Und auch da hast du wieder wirklich gute Musik im Hintergrund, sehr melancholisch und so einen leichten Kameraschwenk von unten rechts nach oben links, wie er da verzweifelt an diesem Dach sitzt und weiß, er muss diesen Anzug loswerden. Das war kurz nachdem er Mary Jane geschlagen hat, aus Versehen. Mhm. Und das ist ja sein absoluter Tiefpunkt. Also wir haben vorher, dass er tatsächlich glaubt, jemanden umgebracht zu haben mit dem Sandman, nachdem er ihn da nach diesem U-Bahn-Kampf mit Wasser hat überschütten lassen. Und dann kam diese Cringe-Szene, wie er durch New York läuft und tanzt. Und das in dieser Jasper, wo er bei Mary Jane aus Versehen geschlagen hat und sie zu Boden stürzt und ihn anschaut und fragt, wer bist du? Das war dann auch ein bisschen cheesy, dass er sich danach so ans Hemd greift, weil man sieht, da ist der Anzug guckt raus. Aber dass das für ihn quasi der persönliche Tiefpunkt war, der Punkt, an dem er sieht, ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr dieser aus großer Kraft, voll große Verantwortung Superheld, sondern ich habe gerade das, was mir im Leben am wichtigsten ist, neben Tante May vielleicht, diese Person habe ich verletzt. Und das war ein sehr kraftvoller Moment, fand ich.
Ja. Ja, da kann ich unumwunden zustimmen.
Er hat doch ein paar gute Szenen. Ne?
Ja. Womit ich wieder zu schlechten komme. Nämlich zur Frage, worum geht's wirklich? Und ein zentrales Motiv ist hier ja Rache, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Und ich finde es nicht gut. Also es ist so dieses, an einer Stelle habe ich gelesen, Raimi vergisst, dass Spider-Man nicht Batman ist. So, wir haben Batman, diese Traumageschichte, die wir immer und wieder erzählen. Und Batman ist da nur vom Tod seiner Eltern getrieben und sucht dafür Rache. Und ist dann halt irgendwie der I'm Vengeance Guy. Und das war halt nie das Thema von Peter. Peters Thema war halt immer Verantwortung und dieses Klarkommen damit, dass man so eine, ja, diese Superkraft hat und eben auch, was er auf seinen Schultern lastet und da auch irgendwie sein Leben mit dieser Kraft in Vereinigung bringen. Und da gibt's noch, komme ich gleich noch drauf, so ein anderes Thema, was halt darauf zollt und was hierfür finde ich sehr gut verhandelt wird, aber dieses Rache-Thema, das finde ich einfach so übergestülpt und ich finde es so out of character und es kommt aus dem Nichts und es ist auch so, es ist so Inkonsequenz, also wie ich schon sagte, da ist dann wieder die Emo-Sequenz schlecht, weil sie halt da dieses, also es ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine eigene Storyline, Dark Spider-Man aus den 90ern, wo es halt darum geht, dass er diesen schwarzen Anzug hat und dann halt sein Charakter sich so verändert. Und dass wir das hier halt vielleicht wieder auch zu gehastet oder so, aber ich nehme es ihm halt einfach nicht ab. Und dass er dann halt irgendwie, er hockt dann da und hört den Polizeifunk und alle Verbrechen gehen ihm am Arsch vorbei, weil er nur den Sandman umbringen will. Ich kann es auch nicht festnageln. Ich kann jetzt nicht sagen, die und die und die Aspekte sind schlecht. Ist einfach nur, kann ich sagen, es stört mich, weil ich irgendwie finde, es passt nicht zu Spider-Man. Wie findest du?
Ich finde den Batman-Vergleich spannend, weil Batman eine Figur ist, die von Anfang an gebrochen ist. Deswegen war auch die einzige Möglichkeit, Batman zu brechen, es wortwörtlich zu tun, was Bane ja dann auch in Dark Knight Rises gemacht hat. in dem er ihm halt wirklich den Rücken gebrochen hat. Ja. In den Comics war das glaube ich auch so, ja, dass er den Rücken, genau, er hat ihn quasi übers Knie geschlagen, mehr oder weniger. Mhm. Aber hier bei Peter hast du ja eigentlich so einen Strahlemann, der schon sehr, sehr viel Leid auch erlebt hat, der es auch grundsätzlich im Leben jetzt nicht immer einfach hatte, der aber eben auf emotionale Weise noch gebrochen werden kann. Also auch Batman verliert noch Figuren in den Comics und er trauert dann auch, aber er ist schon kaputt. Da ist nichts mehr zu holen. Und bei, es war jetzt hart ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Bei Peter ist es ja tatsächlich so, dass da, das sagt ja auch dann der New Goblin, oder das sagt auch Norman Osborn erstmal zu seinem Sohn, zuerst greifen wir sein Herz an, so wie es auch der grüne Kobold im ersten Film schon gemacht hat. Da geht bei Peter noch viel. Und wenn du dich nur darauf konzentriert hättest, zu sagen, wir machen jetzt den Abschluss dieser Trilogie, indem wir unseren Helden einmal zerbrechen lassen, bevor wir ihn wieder aufbauen, wäre das für mich total sinnig gewesen, weil wir quasi seinen Anfang hatten, wir hatten seine Hochphase, er ist jetzt wirklich Held und wir haben dann eben das, was du vom Charakter noch erzählen kannst, sein Zusammenbrechen. Das mit der Rache kann da reinspielen, du kannst es aber auch sehr schnell sehr falsch machen und tatsächlich ist es hier falsch gelaufen, weil wir den Racheaspekt in Harry schon gehabt hätten und auch besser gehabt hätten, nachvollziehbarer gehabt hätten und hier wirkte dieses Potenzial, was ja auch nochmal, wie vorhin schon angesprochen, als MJ sagt, du hast damals schon so viel Schuld empfunden, willst du das jetzt nochmal? Wo er ja quasi einfach sagt, ja, mach's jetzt. Mhm. Und dann geht er los und bringt Sandman um und setzt sich dann noch zu Tante May und sagt ja quasi stolz, Spider-Man war's. Er hat gestern Marco Flint umgebracht. Das ist so total out of character und auch out auf dieser Trilogie, so ein schöner denglischer Satz, dass ich da mit dir gehe und sage, ja, Rache hätte für Peter nicht sein müssen. Mach die Figur kaputt, das ist völlig legitim, das macht Sinn in einer Trilogie, aber dieses Rache-Ding hätte es einfach nicht gebraucht und wäre vielleicht gar nicht drin gewesen auf diese Art und Weise ohne Venom.
Und dann, da haben wir halt noch diesen Aspekt, der dazukommt, dass sie es nicht konsequent dann zu Ende erzählen, was mich dann auch nervt, weil wir kriegen halt auch nochmal von Aunt May, das habe ich sehr schön gesehen, Aunt May sagt ihm dann noch, warnt ihn, Rache verwandelt uns in etwas Hässliches, zum Beispiel in einen Emo-Teenager. Mhm. Aber unabhängig von diesem Scherz jetzt, das heißt so, die ganze Moral von der Geschichte, die wir erzählt bekommen, ist, Rache ist schlecht. Und dann am Ende wird halt Venom gnadenlos getötet, so. Und das ist halt so dieses, so, ja, der ist gefährlich, aber es ist halt trotzdem so ein empfindungsfähiges Lebewesen und dass der halt am Ende da in diesen Stangen ist und um sein Leben schreit und dann wirft er dann noch die Granate auf ihn, um ihn umzubringen. Irgendwie passt das nicht zu der ganzen Lektion, die wir vorher gelernt haben, weil in dem Moment ist Venom ja auch keine Gefahr mehr. Der ist ja der Topher Grace ist ja raus, so. Man hätte den ja vielleicht irgendwie, keine Ahnung, auf den nächsten Astronauten setzen können und von der Erde wieder wegschießen oder so. Aber dass der da jetzt einfach noch ich glaube, es war, also ich habe auch an einer Stelle gelesen, Raimi wollte auf jeden Fall vermeiden, dass er, falls er noch einen Teil 4 drehen darf, dass er dann Venom zurückbringen muss. Deswegen musste der sterben. Aber es ist halt einfach nicht konsequent, so nachdem wir, oh, Peter hat jetzt gelernt, Rache ist schlecht, lass uns Venom bringen. Das ist so herzlos.
Ja, also da könntest du jetzt noch argumentieren, also gut, das ist irgendein Alien, irgendein Symbiont. Vielleicht ist es besser, weil wir nicht wissen, was er alles kann. Und er wird ja auch so ungeheuerlich groß am Ende nochmal, bevor er dann die Granate abkriegt. Aber ich sehe deinen Punkt und ich sehe ihn vor allem auch in Verbindung mit Eddie Brock, also Topher Grace, nochmal schlechter erzählt. Weil der ja von Anfang an gar keine Chance hat, in diesen 140 Minuten seine Rachegelüste erstmal groß werden zu lassen, sondern er ist eigentlich direkt so ein schmieriger Typ, der ja schon irgendwie auf unsympathische Art halt seine Figur ganz gut rüberbringt. Aber er ist von Anfang an ganz klar jemand, der für Peter ein Dorn im Auge ist. Und dann setzt er sich dann noch so, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, einfach sehr, sehr, sehr überspitzt in die Kirche und bittet Gott noch darum, töte Peter Parker. Und dann passiert das eben, dass er da erst zu Venom wird. Hat natürlich auch sehr gut gepasst. Aber er ist halt so ganz klar böse und er kriegt diesen Redemption-Arc halt nicht, sondern er hat am Ende ja, man kann jetzt auch noch sagen, da steckt auch noch die Gier nach Macht drin, ja, also dass er sich sogar noch in den Tod stürzt. Hauptsache, er hat Venom noch für eine Millisekunde. Da erzählst du quasi an zwei Figuren, an Harry und an Peter, guck mal, wie schlimm das alles ist. Und du machst es aber, indem du noch eine dritte halt einfach sein lässt. So, ja, der ist auch noch da und der macht alles genauso, aber der bekommt jetzt kein richtiges Ende, sondern der ist eben ein Plot-Device, wie so vieles in diesem Film.
Ja. Und demgegenüber finde ich halt so dieses andere Thema, was hier verhandelt wird, sehr, sehr viel besser. Und kann natürlich wieder nur spekulieren, aber es scheint mir dann halt, als wäre das wieder so das Thema gewesen, was Raimi am Herzen lag, während er dann diesen Rache-Venom-Plot aufgedrückt bekommen hat. Und das ist eben so diese Verhandlung von Hochmut und Rücksichtsnahme. Weil das wieder so eine logische Progression aus dieser Trilogie ist. Aber wir den ersten Teil haben, wo Peter sich finden muss und diese Verantwortung tragen, finden muss. Den zweiten Teil, wo er eben unter dieser Verantwortung droht zu zerbrechen, wo er seine Kräfte verliert, wo er es nicht schafft, sein Leben als Superheld mit dem Privatleben zu vereinen und merkt, dass das so nicht geht und er dann einen anderen Weg findet. Und er jetzt hier halt auf dem absoluten Hoch startet und er fühlt sich so geil und er vergisst einerseits darum, dass er halt kein Gott ist. They think I'm some kind of icon oder so, was sagt er ja. Er fühlt sich halt gottgleich und er vergisst halt die Menschen um sich rum, namentlich MJ, der es halt schlecht geht und nimmt halt überhaupt keine Rücksicht auf sie und hat kein Auge dafür, in welchem emotionalen Zustand sie ist. Und das finde ich es halt dieses, dass er so ein Gefühl übersteigerter Wichtigkeit hat und nicht es hinkriegt, irgendwie mehr mit den Menschen zu interagieren, die ihm was bedeuten dadurch. Das finde ich halt wesentlich. Also das hätte ich mir gewünscht, dass das weiter auserzählt wird. Da fehlt jetzt uns auch wieder die Screentime dafür, aber das ist das schönere Thema, was in diesem Film steckt. Und da sind viele, auch wieder viele einzelne schöne Momente, die das richtig, also auch dieser Comic Relief verkackte Heiratsantrag, der spielt ja da auch vollkommen rein, dass er einfach auf einen ganz anderen Filmgrad fährt und überhaupt nicht mitkriegt, was mit MJ los ist, so dass er glaubt, das sei jetzt der Moment, einen Antrag zu machen und so. Und dass das einfach die schönere Geschichte ist, dass er wieder zu sich selbst finden muss und einsehen muss, dass er halt kein Gott ist, sondern dass er am Ende doch nur ein Mensch ist, der zwar irgendwie mit krassen Kräften ausgestattet ist, aber der trotzdem nicht darauf verzichten kann, irgendwie anderen Menschen gegenüber sich menschlich zu verhalten.
Das wäre tatsächlich die spannendere Geschichte gewesen, weil er es ja auch immer wieder zurückgespielt bekommt. Also Tante May sagt ja auch in einem Moment zu ihm, ich habe dann erstmal zu Ben Nein gesagt bei seinem Antrag, weil wir einfach noch nicht bereit waren. Und Mary Jane kommt in das Restaurant und sagt zu ihm, ist das jetzt hier nicht ein bisschen out of your budget? So, ist das nicht alles ein bisschen teuer hier? Oder sie kommt in seine Wohnung, die eigentlich total heruntergekommen ist, die Tür funktioniert nicht, auch das ist ja so ein Running Gag. Und sie ist eigentlich in dieser Sphäre, sie war ja schon mal kurz davor zu heiraten und ist ja dann am Ende vom zweiten Teil mit dem Kleid zu ihm gerannt und hat die Hochzeit noch gesprengt quasi. Und daraus wurde jetzt aber diese Frau, die halt eben ganz klar weiß, wo sie im Leben steht und auch weiß, was sie will und die ein ganz anderes Gefühl für diese Beziehung hat als Peter, für den gerade einfach automatisch alles läuft, weil es halt als Spider-Man läuft. Und es ist ja nachvollziehbar, er war früher immer der Loser und dann ist er vom Daily Bugle an die Wand geschrieben worden und jetzt plötzlich wird er anerkannt als das, was er für die Stadt ja tatsächlich ist, ein Held, und fährt da halt absolut auf die Hochmutsebene ab. Und da hätte ich auch, da hättest du das auch mit diesem Bruch der Figur nochmal anders machen können, hättest du halt diese Screentime und Venom und Drehbuchprobleme nicht gehabt. Aber das wäre tatsächlich die spannendere Geschichte gewesen einfach.
Ja. Ich finde ja dann halt auch die Spiegelung sehr schön, dass wir halt im zweiten Film haben wir erzählt bekommen, es ist gar nicht so geil, Superheld zu sein, weil das so eine große Verantwortung auf dir lastet, dass sie dich kaputt macht. Und jetzt kriegen wir quasi wieder erzählt, es ist gar nicht so geil, Superheld zu sein, aber diesmal genau umgekehrt, weil diese Superheldenkräfte dich von den Menschen, die du liebst, entfremden. So, dass wir halt eben das gleiche Motiv, also die gleiche Moral von der Geschichte haben, aber eben mit so einem gespiegelten Motiv. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das schönere Thema, was hier in diesem Film steckt.
So viele gute Ideen, die unter so vielen schlechten Einflüssen leiden müssen. Das ist schade, ja.
Du wolltest noch auf den neuen Spider-Man eingehen und auf Doctor Strange. Bevor wir das machen, darf ich noch ein bisschen nitpicken. Es klang skeptisch.
Nein, sehr gerne.
Beim ersten, es ist gar nicht so ein Nitpick, sondern eher so ein Unverständnis, was ich schon immer hatte, dass wir halt in der ersten Szene oder ganz am Anfang MJ singen hören und ich finde es nicht so schlecht. Und dann kriegen wir halt diese Kritik, wo das halt dargestellt wird, dass es so katastrophal war. Und ich denke immer so, okay, ich gebe ja zu, ich habe nicht so viel Ahnung von Musik, aber war das jetzt so grauenhaft? Irgendwie kam mir das nicht so vor. Und irgendwie redet nie jemand darüber, dass das doch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Warum stellen das alle so hin, als wäre es so jetzt das Schlimmste, was man hätte tun können?
Ja. Ja, bin ich bei dir. Ich dachte immer in dem Moment, sie läuft die Treppe runter und fängt an zu singen und dann kommt der erste Applaus und dann lacht sie. Da dachte ich eigentlich, also du bist doch hier gerade im Schauspiel, du kannst doch da jetzt nicht lachen, du machst ja jetzt hier kein Konzert in dem Sinne. Okay. Da dachte ich immer, das wäre doch eigentlich das, wo ein Kritiker sagt, naja, die hat ihre Rolle also sofort verlassen, aber die Musik, ich fand's gut.
Dann, also ich sagte ja schon, dass es ein bisschen merkwürdig ist, dass dieser Komet mitten in New York einschlagen kann und es kriegt niemand mit, aber vor allem, wo war bitte der Spidey-Sense, als dieser Komet kam, so angeblich? Der ist ja eh irgendwie sehr selektiv. Der ist genau immer dann da, wenn das Drehbuch ihn braucht. Aber sonst, in diesem Fall, war er halt einfach mal abgeschaltet.
Ja, das liegt ja natürlich nur daran, dass es ihm so gut geht und er so voller Hochmut ist, dass er in dem Moment einfach seinen Sinn schon fast verliert. Also so wird es jetzt schönreden, wenn ich schönreden müsste. Aber es ist natürlich kompletter Quatsch. Also auch als er von Harry angegriffen wird auf seinem Roller, nachdem er den Ring geholt hat. So, jetzt merkst du es nicht, aber sonst merkst du es immer. Es ist einfach, wie das Drehbuch es braucht. Ja.
Die ganze Trilogie zeichnet sich ja schon immer durch inkompetente Ärzte und Wissenschaftler aus. Und auch hier finden wir wieder neue Einträge darin. Einmal der Arzt, der Harry diagnostiziert, sagt, Harry leidet unter einem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, aber that is not how this works. Kurzzeitgedächtnis ist halt wirklich nur so ein paar Augenblicke, so was du eben gemacht hast. Wenn du dich an Wochen, Monate und Jahre nicht erinnern kannst, dann ist es nicht das Kurzzeitgedächtnis. Aber okay, wie gesagt, es gibt in New York nicht so viele kompetente Ärzte, das hatten wir ja schon. Und genauso auch dieser Wissenschaftler mit diesem Sandexperiment, in das Sandman reinfällt. Also erstmal, wenn wir da schon so ein Molekularexperiment machen, dass wir das nicht irgendwie anständig absperren, sodass man da einfach reinrennen kann. Aber dann können ihre Sensoren oder was auch immer sogar feststellen, dass da was drin ist. Und irgendeiner von diesen Wissenschaftlern sagt einfach nur, es ist wahrscheinlich ein Vogel. Wie unverantwortungsvoll kann man eigentlich sein, dass man da einfach, es ist einfach ein Vogel, ein menschengroßer Vogel, der uns da reingefallen ist.
Mann, Mann. Schon los, wenn wir anfangen. Naja, am Ende war er weg.
Ja, aber sowas schon. Sehr schön finde ich auch, es wird nie so ganz klar gemacht, wie lang die Zeitspanne ist, die dieser Film geht, aber zumindest in meinem Headcanon ist es so, dass dieser Symbiont irgendwie wochenlang in Peters Apartment wohnt und da irgendwas macht, bis zu dem Moment, wo Peter mal in seinem Anzug einschläft. Und das sagt er, das, oh, jetzt ist der Moment, wo ich aktiv werde und dann auf Peter springt und ihn dann zum Dark Spider-Man macht.
Er läuft sogar vorher, als Spidey sich rausschwingt und MJ noch da ist, noch einmal über den Schreibtisch und stößt dabei eine Lampe an. Also nur damit wir noch wissen, ach, den gibt's ja auch noch. Stimmt, da war ja das noch.
Der hängt halt rum in der Apartment, ist der unbeliebte Mitbewohner. So.
Und auch da reagiert kein Spider-Sense permanent. Das ist Quatsch, ja.
Bis zu dem diesmaligen Gucken dachte ich immer, der nächste Nitpick sei der größte und wichtigste. Und das ist nämlich hier der Butler Bernard. Oder Bernard, der hat wieder zwei großartige Szenen. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal gelobt, dass er einmal ist, so, dass als MJ zu Besuch kommt, sagt Harry zu ihm, wir haben einen Gast. Und er nur so, ein Gast? Und macht nichts mehr. In dem Moment verschwindet er einfach. Was ist eigentlich sein Job? So, der Harry muss dann kochen, aber der Butler lässt sich nicht mehr blicken. So, er sagt einfach nur, ein Gast? Und war's dann. So. Und das andere ist natürlich dann, dass er 3 Filme lang gewartet hat, um Harry die Wahrheit zu sagen, um dann pünktlich zum Showdown des dritten Films zu sagen, übrigens, ich weiß, du hast dein ganzes Leben zugrunde gerichtet und du bist ja einfach nur noch so ein psychisches und körperliches Wrack, weil du Rache für deinen Vater suchst. Aber ich habe das damals gesehen. Es war gar nicht Spider-Man. Dein Vater hat sich selbst umgebracht.
So blöd. Spider-Man 4 wäre eher der Bösewicht gewesen, weil er einfach das ganze Green Goblin-Zeug für sich haben wollte.
Das ist so, vergiss es, diese Theorie, dass Jar Jar Binks eigentlich ein Sith Lord ist. Ich glaube, der Butler Bernard ist eigentlich ein Sith Lord. Aber ich bin auf den Geschmack von Koch, Kommentier, TikToks gekommen, ein großartiges Genre, wo Menschen, die kochen können, andere Menschen in so einem Reaction-Video kommentieren, die kochen und sich dann, am schönsten ist es, wenn sie sich entweder drüber aufregen oder halt loben, wie unglaublich geil ist, was die Leute da kochen. Und genau da kommt es wahrscheinlich her, dass mir diesmal etwas aufgefallen ist, was ich bisher nie gesehen habe und wo ich denke, what the fuck? Als Harry dann in der besagten Szene für MJ kocht, hat er, wie man das so macht, eine ganze so Müsli-Schale voll Paprika geschnitten. Und dann nimmt er 2 Teelöffel daraus, um sie anzubraten. Was ist das für ein Rezept, wo man 2 Teelöffel Paprika dran macht? Und was macht er mit der ganzen anderen riesigen Schale Paprika? Schmeißt er die jetzt weg? Und warum hat er sie dann geschnitten, wenn er dann für sein Rezept nur 2 Teelöffel braucht?
Er hat einfach zu viel Geld. Das ist... Muss gut aussehen. Das ist wie dieser Frühstückstisch in jeder amerikanischen Serie, wo alles gedeckt ist und dann kommen die Leute, oh Schatz, ich muss los, ich nehme nur einen Kaffee mit. Alles klar, dankeschön. 3 Kilo Pancakes für den Müll. Das, ja.
Na gut, also damit kann ich sogar leben. Er kann nicht kochen und er hat zu viel Geld. Gut, dann hast du mir wenigstens diesen einen Nitpick weg erklärt. Dann sag mal, was du noch, oder hast du noch inhaltlich was zu diesem Film erstmal?
Ich fand's ganz cool am Ende, jetzt wo du die Kleider nochmal erwähnt hattest, dass auch er in seinem Kleider stirbt. Ist schon natürlich auch ein bisschen viel Pathos dabei, aber ich fand's
ja, aber auch wieder so schön gespiegelt halt, weil halt auf andere Art und Weise, das gleiche Thema wieder aufgegriffen, aber auf andere Art und Weise zu Ende gebracht.
Weil er halt auch für etwas stirbt. Mhm. Also er ist am Ende nicht dem Bösen erlegen quasi, sondern kann sich doch wieder zusammenreißen. Aber ansonsten bin ich inhaltlich, glaube ich, ziemlich durch. Mhm. Tatsächlich, ja. Ich würde jetzt, wie gesagt, ich könnte noch kurz was zu Dr. Strange sagen.
Ja, bitte.
Es stützt deine Theorie vom Anfang oder deine These, dass dieses Autoren-Franchise-Kino quasi mit spätestens Dark Knight Rises dann zu Ende ging. Weil wir jetzt beim MCU eigentlich mittlerweile so weit sind, dass wir ja schon kein Produzentenkino mehr haben, sondern ja beinahe ein algorithmusgetriebenes Kino, das halt, also vor allem auf den Streamingdiensten, ja eigentlich wirklich nur noch schaut, was wird wie lange geguckt, was wird wie oft geklickt, was finden die Leute gut und daraus produziert dann, das unterstelle ich jetzt Hollywood, eine KI-fertige Drehbücher, so kommt es mir zumindest manchmal vor. Und dass du auf Autorenschaft verzichtest, obwohl du große Namen hast, zeigt halt Doctor Strange, also der neue jetzt, der zweite, sehr deutlich, weil der durchaus Raimis Handschrift schon auch trägt, zumindest was so die Gewalt angeht, was auch Practical Effects in dem Film angeht. Der war für einen Marvel-Film ja schon ungewöhnlich düster. Hast du ihn gesehen?
Ja, ich habe den auch gesehen.
Dann Spoilerwarnung für die, die ihn jetzt noch gucken wollen, aber da gibt's ja dann eine Stelle, in der diese Superhelden aus dem, ich glaube, es war eine andere Zeitlinie, ne? Die treffen ja, irgendwie auf sich
Parallel
selbst.
Parallel-Universum.
Genau, ja. Und Multiverse of Madness, genau. Und sie, und die werden dann ja relativ brutal von einer Figur von WandaVision, werden sie ja brutal umgebracht. Und das war die beste Szene am ganzen Film, weil es halt rein Raimi war, der an Splatter rausgeholt hat, was du in einem Marvel-Film an Splatter rausholen kannst. Und weil er ja eigentlich in dem Moment auch sagt, schaut doch mal, wie albern das alles hier ist. Also wir können jetzt für jedes Universum uns noch eine Figur ausdenken, aber eigentlich sind die Figuren, die da zu sehen sind, die interessieren uns doch schon gar nicht mehr. Und er hält dem Ganzen halt einen Spiegel vor, ist aber selbst Teil des Zirkus, weil er diesen Film ja überhaupt erst gemacht hat. Und wird dann gleichzeitig, er konnte sich schon sehr austoben, glaube ich, im Vergleich zu anderen Leuten. Aber es war am Ende trotzdem ein Marvel-Film, trotzdem ein Studio-Film, der Raimi auch Handschellen angelegt hat. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Der musste sich sicherlich irgendwo bremsen. Und es war am Ende halt auch kein guter Film. Und nach 9 Jahren Comeback und natürlich mit den Spider-Man-Filmen im Hinterkopf, dachtest du, da hatte ich richtig Vorfreude auch drauf. Obwohl ich ja fast gar nichts mehr von Marvel gucke und bin dann halt aber doch enttäuscht worden. Und deswegen, also deine These, diese Ende von Autorenschaft im Blockbuster-Superhelden-Kino, absolut, weil es eigentlich egal ist, ob jetzt Sam Raimi diesen Film produziert, das erklärt auch Wolfgang Schmidt in der Filmanalyse sehr gut, oder ob das jetzt irgendjemand anderes macht. Am Ende ist es Franchise-Kino, es ist Konsum-Kino, das gemacht ist, um eben gesehen und vergessen zu werden. Und mir graut's davor, mir graut's wirklich davor, wenn Raimi weiter im MCU aktiv ist, gerade mit Blick jetzt auf das, was dann der dritte neue Spider-Man-Film gemacht hat, nämlich Raimis Filme ja ins MCU quasi einzugliedern. Und das sehe ich sehr kritisch, muss ich sagen.
zu Spider-Man of Madness. Ja, das könnte der nächste Teil. Anyway, nein, Multiverse of Madness noch. Ich fand tatsächlich noch diese am Ende, wenn halt Dr. Strange den toten Dr. Strange wieder auferstehen lässt, um dann als Zombie für ihn zu kämpfen. Da dachte ich mir so, ja, okay, da sehe ich mal Raimi-Handschrift. So, das ist so, da sehe ich da auch vor allen Dingen so Rückgriff auf die alten Raimi-Filme noch, so die Horrorfilme der 80er und 90er. Aber insgesamt hatte ich da genau den gleichen Eindruck wie du, dass ich habe das phasenweise auch einfach vergessen, dass er da Regie geführt hat, weil das halt von der Stilistik sich einfach eins zu eins eingegliedert hat in die anderen Filme. Und ich finde, es ist sehr ähnlich immer bei den Taika Waititi-Filmen, dass ja auch der hat da auch im Rahmen von Marvel Narrenfreiheit, dass der halt auch Sachen machen darf, die andere nicht machen dürfen. Aber wenn man das halt vergleicht mit den Sachen, die er außerhalb des MCUs macht, dann ist das halt alles so handzahm. Also jetzt nehme ich den Jojo Rabbit, würde ich mal rausnehmen. Das war so sein Oscar-Film. Aber die Filme davor, die er gemacht hat, hier Drei Zimmer, Küche, Sarg und Hunt for the Wilder People und jetzt auch so die Serienprojekte, so wie Reservation Dogs und jetzt Our Flag Means Death, diese beiden Serien, die sind so, ja, die sind noch nicht mal irgendwie, also die fühlen sich einfach echter an, weißt du, da siehst du so eine Handschrift so, da ist er ja auch nicht mal alleine dabei so, aber das ist so eine Melange aus irgendwie Anarcho-Humor und großem Herz, die halt für mich Taika Waititi ausmacht, die ihm im MCU komplett fehlt. Und genauso ist es bei Sam Raimi, der halt diese für mich, wenn ich ihn runterbrechen müsste auf so zwei Wörter, wäre es halt irgendwie auch so ein bisschen Kitsch auch so so sehr viel Herz drin, aber das halt mit so Splatter-Horror-Elementen und davon ist am Ende nicht viel übrig geblieben, sondern dann sind es halt doch wieder nur irgendwie lustige, zynische Sprüche und Plot-Twists, die diese Marvel-Filme ausmachen.
Ja, und dann frage ich mich auch, warum Raimi das Projekt dann macht, warum er sich jetzt im MCU quasi auch verpflichtet, also die Zeiten, dass ein Drag Me to Hell, der ja auch total underrated ist, gut im Kino laufen würde, ich glaube, die gibt's eigentlich wieder. Also das Horrorkino ist so lebendig momentan. Warum versucht er nicht, ich weiß ja nicht, wie da der Markt funktioniert für so einen Regisseur, aber warum kann er da nicht irgendwie kleinere Projekte machen, die eigentlich eher seins sind, anstatt sich jetzt an diesen Multimillionen-Dollar-Dingern da so abzuarbeiten quasi?
Da habe ich mich jetzt auch nicht mit auseinandergesetzt. Müssen wir mal schauen, was so seine Motive waren. Ich weiß ja, also hatten wir auch, dass er einfach ein großer Comic-Fan ist. Vielleicht hat ihn das halt einfach nochmal gereizt. So, hey, vielleicht wollte er da einfach nochmal was machen und mal schauen, wie es da weitergeht. Du wolltest auch noch was zu dem neuesten Spider-Man sagen.
Ja, ich habe sehr viel davon schon wieder vergessen. Ich habe es jetzt auch leider nicht geschafft, ihn mir nochmal anzugucken jetzt vor dem Podcast hier. Ich weiß aber, dass ich sehr unglücklich damit war, weil es war ja reines Nostalgie-Bait, genau für Leute wie uns vermutlich, die dann sagen, wow, Tobey Maguire nochmal als Spider-Man zu sehen. Natürlich kaufe ich mir das Kinoticket. Und es war ja auch eine riesen Geheimhaltung, ob sie denn tatsächlich auftauchen. Dann gab es zwei Wochen vor Kinostart, gab es die ersten geleakten Bilder und jeder ist nervös geworden. Andrew Garfield ist ja auch noch dabei. Na gut, okay, aber Tobey Maguire ist wieder da. Willem Dafoe ist wieder da, der den ganzen Film auch vom Totalabsturz gerettet hat. Du wurdest wirklich mit Nostalgiebait ins Kino gezogen. Und dann hat der Film etwas gemacht, was ich sehr, sehr gut fand. Er hat den Andrew Garfield Spider-Man sein lassen und er Tobey Maguire den Tobey Maguire Spider-Man sein lassen. Im ersten Moment. Und danach ist dieser Film zu einem kitschigen, überemotionalen, viel zu lang geratenen, auch zu einer Mess bestimmter, also wie Spider-Man 3 gewissermaßen geworden, wo so viel passieren sollte, wo so viel auch schon wieder aufgemacht wird für weitere Filme, also allein, dass Venom am Ende nochmal angeteased wird, dass der demnächst auch wieder auftauchen könnte, dass du die Theorien hast, dass wir vielleicht nochmal einen Tobey Maguire Spider-Man-Film kriegen, also da steckt so viel drin und auch so viel Hoffnung in diesem Film drin, dass das was Gutes hätte werden können, aber stattdessen hast du halt einfach nur wieder einen weiteren Marvel-Film, der ja jetzt im Prinzip diese drei Raimi-Filme ins offizielle MCU mehr oder weniger mit eingegliedert hat. Und das wird dem Ganzen halt überhaupt nicht gerecht. Weil du hier am Ende einen Tobey Maguire hast, der eigentlich, der erstmal sehr alt geworden ist seit Spider-Man 3, der aber nichts zu tun hat, außer wie ein Hundewelpe die ganze Zeit zu gucken und sich und den anderen Spider-Mans auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wie toll sie doch sind und man muss an sich glauben und dann wird am Ende alles gut. Also alles, was wir in Sam Raimi Spider-Man 1 bis 3 gelernt haben, ist hier eigentlich null und nichtig. Hier geht's nur um die Figur Tobey Maguire Spider-Man. Es geht um das Gesicht, es geht um die Nostalgie, aber es geht nicht wirklich um diese Figur. Und auch Andrew Garfield, der halt sehr, sehr Mimik, also sehr stark auf die Mimik Wert legt und auch seine Gestik, also er drückt seine Emotionen immer schon sehr deutlich lesbar aus. Er ist jetzt keiner für dezentes Schauspiel in diesem Film. Der darf halt auch nochmal wiederkommen und du hast dann auf dieser Metaebene, ach schön, jetzt hat er auch noch seinen dritten Film quasi gekriegt und das war ja die Rolle, die er als Kind immer wollte, aber das im filmischen Universum ist das alles egal. Im filmischen Universum haben wir diesen Nostalgie-Bait mit unseren mit einem unserer Lieblingshelden von früher, mit tollen Bösewichtern von früher. Aber was der Film draus macht, ist ein MCU 2021 oder 22, ich glaube letztes Jahr kam er ja, 21 Produkt draus zu schnüren, das überemotional ist, das am Ende an der Handlung krankt, das nicht weiß, was es mit seinen Figuren machen soll. Und das am Ende auch jemanden wie Alfred Molina als Doc Ock fast komplett verschenkt. Es ist dann tatsächlich nur Willem Dafoe als grüner Kobold, der einfach großartig ist in dem Film. Also der rettet das Ganze wirklich nochmal. Aber das Ende vom Lied ist eigentlich, dass du diese, alles was Raimi Spider-Man Filme gut gemacht haben, dieses menschliche, dieses greifbare Drama, dieses Wachsen mit dem Helden, das wird hier für Nostalgie, Bait und für schicke Effekte über den Haufen geworfen. Sodass jetzt Figuren eingegliedert sind ins MCU, die es gar nicht hätten sein müssen. Und das macht diese ganze Wucht dieser Nostalgie eigentlich ein bisschen kaputt. Es war jetzt ein langer Monolog.
Alles gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat die Nostalgie gekriegt. Mhm. Ich war genau das Opfer, was du da beschrieben hast, was dann, als es dann so, ja, sie sind wieder dabei, das Kinoticket gekauft hat und Anfang Januar ins Kino gegangen ist. Ja. Und dann hatten wir ja auch gerade Ende Dezember den Spider-Man 2 besprochen und hatten dann auch nochmal diese Geschichte mit den Rückenschmerzen von Tobey Maguire, die er damals angeführt hat, um mehr Geld rauszubringen. Und dann kommt hier dann auch noch dieser Rückenschmerzen-Gag, wo er wieder so, oh, mein Rücken tut so weh und dann Andrew Garfield ihm Tipps gibt gegen Rückenschmerzen. Da musste ich schon sehr schmunzeln, weil ich dachte, das ist schon süßes Nostalgie-Baiting, da bin ich voll am Rande, weil das ist halt so ein Deep Dive, so, es gibt bestimmt nicht viele Leute von denen, die da jetzt die Milliarde eingespielt haben, an Leuten, die zugeguckt haben, die diesen Witz verstanden haben, aber das war halt für so Leute wie mich, die eben so tief in der Geschichte drin stecken, dass sie wissen, worauf das anspielt. Es hat am Ende mein Kind so gut auf den Punkt gebracht, wie es nicht besser könnte. Und zwar, dass er sagte, ja, hier jetzt am Ende, das soll irgendwie so super traurig sein, dass MJ und ich weiß nicht, wie der Freund heißt, Peter Parker vergessen haben und er so jetzt zwar die Welt gerettet, aber seine Freunde verloren hat. Aber wir wissen doch genau, dass es im nächsten Film wieder rückgängig gemacht wird. Ist halt genau der Punkt, so dadurch, dass wir halt wissen, es gibt immer einen nächsten Marvel-Film, hat halt einfach nichts Bedeutung. Und das ist halt so dieses sämtliches auf die Tränendrüse drücken, ist halt einfach hohl geworden dadurch, dass wir genau wissen, dieses Traumpaar, was sie da haben mit Zendaya und Tom Holland, die im echten Leben Pärchen sind, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Natürlich werden die im nächsten Film wieder zusammenkommen. Ja. Und dadurch ist es halt einfach nur eine hohle Geste, dieses Ende dieses Films und entwertet ihn so.
Eine der vielen Sachen, die einfach da im MCU nicht mehr so richtig funktionieren, dass du halt keinen Anfang und kein Ende hast, sondern du hast immer so einzelne Episoden, die jetzt wieder irgendwas beisteuern und das Nostalgie, das hat ja bei mir auch funktioniert. Wir haben den Film, wir waren zu dem Zeitpunkt dann in L.A., bevor wir nach New York sind und wir waren da sehr auf Budget. Also wir haben so viel wie möglich in diesen 3 Wochen möglich war gesehen in den USA, aber halt eben sehr aufs Budget geachtet, weil das natürlich auch eine kostspielige Angelegenheit war. Und wir haben uns aber für $20 die Nase, so teuer ist das Kino da, Kinotickets geholt und meine Freundin meinte, oh, ja, aber also das sind $40 jetzt, ne? Da können wir auch irgendwie 3-mal Abendessen gehen, wenn wir es günstig halten. Ich so, ja, aber komm schon, in einem Kino in L.A. in den Universal Studios jetzt Spider-Man gucken, das sollten wir schon tun. Und als dann Peter Parker zu sehen war, da, also da habe ich auch sie angeguckt und gesagt, guck mal, wie toll ist das, jetzt Peter Parker ist wieder da. So, also es hat mich auch voll gekriegt, aber diese Fassade ist halt sehr schnell gefallen, weil auch diese, das mit den Rückenschmerzen, ich habe die Anspielung auch verstanden und ich habe auch die Memes verstanden, dass sie dann dastehen und zeigen auf sich, ja, wie aus dieser Animated Series da. Aber es, also Zuschauer, die nicht diese Nostalgie haben, denen bringen die Figuren überhaupt gar nichts. Und Zuschauer, die diese Nostalgie haben, werden quasi aus der Immersion gerissen, weil der Film nichts Inhaltliches uns an die Hand gibt, das die Sache jetzt wert macht, sondern wir haben einfach nur eine Bestätigung unseres popkulturellen Wissens und eine Figur, die wir gerne hatten, die aber Schauspielen verlernt hat in den letzten 15 Jahren. Und deswegen bin ich da doch arg enttäuscht am Ende raus. Also das zwischendrin hat er mich echt gehabt. Ich fand auch, wie Doc Ock dann am Anfang sagt, Hello Peter. Das war schon sehr, sehr gut. Es hat sehr, sehr gut in dem Moment funktioniert, aber danach fühlte ich mich so ein bisschen wie nach einem Fastfood-Essen. Satt, aber nicht wirklich gesättigt.
Du hast eben gesagt, ein Problem, dass die Leute nie, Marvel nie zum Ende kommt, das sollten wir nicht das gleiche Problem haben. Aber bevor wir zum Ende kommen und nämlich jetzt passt so thematisch gut, möchte ich dich fragen, möchtest du denn trotzdem mit mir durchs Tal der Tränen steigen, warten und weiter Spider-Man-Filme besprechen? Möchtest du The Amazing Spider-Man mit mir besprechen?
Ich habe gehofft, dass du fragst, auf jeden Fall. Sehr gerne.
Sehr gut. Also ich glaube, da werden wir beide noch mehr zu schimpfen haben. Aber
ja.
Ich glaube auch so, also insbesondere dann spätere Filme, werde ich dann wieder positiver sein. Da gucken wir mal, wie sich's entwickeln wird. Jedenfalls, ich habe Lust, jetzt weiterzumachen. So im Halbjahresrhythmus können wir das gerne weiter beibehalten.
Ich kann ja mal schon mal den Spoiler machen. Ich bin tatsächlich bei Amazing Spider-Man 2 einer der wenigen Menschen auf dieser Erde, die ihn mögen.
Ich bin einer der wenigen Menschen, na wahrscheinlich so wenig sind es gar nicht, die ihn nicht mal mehr geguckt haben, weil ich dachte, oh nee, den muss ich mir jetzt echt nicht noch geben.
Okay, das wird eine spannende Angelegenheit.
Ist es der einzige Spider-Man-Film, also jetzt mal abgesehen von den 60ern, ist es so der einzige Spider-Man-Film, den ich noch nie gesehen habe, weil er mich nie interessiert hat. Ja, aber dann hole ich das nach. Aber ich habe ja jetzt hier seit ein paar Folgen eine neue Rubrik und zwar noch 3 bessere und 3 schlechtere Filme des gleichen Genres, damit du nochmal Leuten so, die Spider-Man 3 noch nicht gesehen haben und ja, wissen wollen, könnte mir der gefallen, da können wir ihn so einordnen oder die andererseits total Fans sind und wissen wollen, was können sie denn jetzt noch gucken. Und bewusst lasse ich immer offen, was für ein Genre es ist, für was für ein Genre hast du dich denn entschieden?
Ich habe es jetzt möglichst weit gegriffen, einfach Comic-Verfilmung genommen, weil mir so auch zu dem, über das wir inhaltlich quasi besprochen haben, dann die besten Beispiele quasi, also für mich besten Beispiele eingefallen sind. Soll ich damit besser oder schlechter anfangen?
Fang mit schlechter an.
Also schlechter als Spider-Man 3 ist auf jeden Fall Iron Man 3, eine sehr strauchelnde Trilogie, die eigentlich nur einen guten Teil hat, nämlich den ersten famos zu Ende brachte, nämlich famos schlecht. Aber ja, was wolltest du dazu sagen?
Ich habe mich ja für was anderes entschieden. Ich habe das mit dem Genre auch weit gegriffen und habe mich für Trilogien entschieden und hatte dann auch kurzerhand Iron Man 3 überlegt, aber dachte mir, eigentlich ist es, ich finde es schon nicht mal mehr, dass man das eine Trilogie nennen kann, weil das halt dadurch, dass das ja in diesem MCU so reingemerged ist und es ja, keine Ahnung, wie viele Filme mit Iron Man in Haupt- und Nebenrollen gibt, kann man da nicht guten Gewissens davon reden, dass es sich hier um eine Trilogie handelt. Aber ja, du bist ja bei Comic-Verfilmung, von daher mach gern weiter.
Ebenso schlechter ist The Dark Knight Rises, der tatsächlich ja auch noch einen sehr, sehr guten zweiten Teil einer Trilogie dann auch ein bisschen abgestürzt ist, weil auch er seinen Helden nicht anständig zu Ende erzählt hat oder nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Und schlechter ist auch noch mal ein dritter Teil, da haben wir eben drüber gesprochen, Spider-Man No Way Home.
Ja, sehr schön. Ich sag mal noch nichts, weil wir haben da erstaunliche eine Doppelung, wo ich dachte, das wäre kontroverser. Nämlich, ich habe also 2 tiefhängende Früchte und war das andere Thema des heutigen Abends und der letzten Folge. Vielleicht ist Star Wars gar nicht so gut. Ich habe einmal Episode 3, die Rache der Sith. Ich glaube, da wird es wenige Leute geben, die mir widersprechen und sagen, nein, der ist auf jeden Fall besser als Spider-Man 3. Der zweite ist dann auch Rise of Skywalker. Ich glaube, da wird es noch weniger Leute geben, die für den in die Bresche springen werden. Aber dann habe ich dann als dritten Film einer Trilogie, der schlechter ist als Spider-Man 3, tatsächlich auch Dark Knight Rises genommen und dachte eben, also das vielleicht ein kontroverser Pick ist, weil der hat ja immer, ich glaube, der ist ja in dieser IMDb-Liste auch immer noch unter den besten Filmen aller Zeiten, was man jetzt von dieser Liste halten will oder nicht.
Ja,
aber der, finde ich, macht es halt gerade, das kriegt das nicht hin, was Spider-Man 3 gut macht, so, und das sind so diese Fäden aufgreifen und Geschichten zu Ende erzählen, sondern da ist einfach so viel Mischmasch und wirres Zeug drin, wo ich mir frage, wo kommt das jetzt plötzlich wieder her, und irgendwie führt das alles nicht zu so einem befriedigenden Ergebnis für mich, und deswegen finde ich, das macht diesen Film schlechter. Und was sind die drei besseren?
Die besseren wären dann Dark Knight. Das einfach immer noch einer der besten Comicfilme überhaupt ist. Ich glaube, da gibt's auch wenige Gegenstimmen. Also der ist schon generell, glaube ich, sehr beliebt. Watchmen ist der Comicfilm oder der Ensemble-Comicfilm, also wirklich mit einer Gruppe von Figuren, der immer noch heute auch noch sehr gut funktioniert, weil er eben auch mal eine Geschichte erzählt, die wir im MCU einfach nicht kriegen würden. Und weil er auch von Zack Snyder sehr stilsicher umgesetzt ist. Danach ging auch das ein bisschen bergab, aber ich bin tatsächlich Watchmen-Fan.
Hat mich nie gekriegt. Also ich glaube, ich habe zweimal versucht. Es ist nicht mein Film. Es hängt aber auch mit einer Antipathie Zack Snyder gegenüber, die ich empfinde, die noch größer ist als die gegenüber Whiplash, von daher.
Oha, okay.
Zack Snyder ist für mich wirklich der Bodensatz der Regisseure, aber okay.
Okay, alles klar. Gut, dann sollten irgendwann mal ein Zack Snyder Special machen.
Ja, ich weiß es nicht, ob ich mich dadurch quälen will, aber mal gucken.
Und der letzte bessere Film ist natürlich, wie könnte es anders sein, Spider-Man 2.
Ja. Sehr schön. Ja, ich habe wieder gesagt Trilogien und habe besser, sehr unkontrovers, die Rückkehr des Königs. Halte ich persönlich für den schlechtesten der drei Filme, aber ist trotzdem halt noch immer ein großartiger Film und deswegen ein fantastischer Abschluss einer Trilogie. Genauso Indiana Jones und der letzte Kreuzzug habe ich ja auch erst in diesem Jahr drüber gepodcastet. Toller Film, toller, wenn man mal sagt, danach kam nichts mehr, alles, was danach war, ignorieren wir es. Es ist für mich der Abschluss einer Trilogie. Und der kontroverse Pick ist hier wahrscheinlich der Pate 3. Da sehe ich auch wieder, dass dieser Film Schwächen hat und dass es eine gute Wahl war von Sofia Coppola, sich nach diesem Film vom Schauspiel abzuwenden und der Regie zuzuwenden. Aber das ist trotzdem, ich finde sie ist auch nicht so schlecht, wie sie runtergeschrieben wurde. Da war auch viel Häme dabei. Aber egal. Nein, da auch wieder einfach, da wird eine Geschichte zu Ende erzählt. Und es wird so auch hier wieder Bogen gespannen, wenn man sieht, so wie der erste Film anfängt. Und wir haben so diese Familie und dieses riesige Fest und sie sind alle zusammen und sie sind alle glücklich. Und dann haben wir diesen letzten Film, der Pate 3, und er stirbt einsam und alleine und hat einfach niemanden mehr. Dann haben wir da einfach eine schöne Trilogie erzählt bekommen. Und die ist bei allen Schwächen, die der Film hat, macht ihn zu einem guten dritten Teil einer Trilogie.
Jetzt hast du mir einen Grund mehr gegeben, mir nochmal Coppolas neue Schnittfassung anzugucken. Die ist, glaube ich, bei einem der großen Streaming-Anbieter gerade auch im Abo mit drin.
Okay.
Also ich weiß noch, dass ich Pate 3 nicht so gut fand. Der ist aber schon sehr, sehr lange her. Und Coppola hat ihn jetzt irgendwie nochmal neu geschnitten. Da ist jetzt irgendwie Epilogue, The Godfather 3 oder so.
Interessant.
Die Trilogie habe ich jetzt auch nochmal Lust bekommen. Hast du mir nochmal schmackhaft gemacht.
Ja, ich finde die ganz großartig. Also gehört auch zu meinen absoluten Lieblings. Habe ich ja auch vor Jahren mal erzählt, als wir den ersten besprochen haben. Ich habe ja irgendwie, den habe ich so als Teenager gesehen mit so einer Gruppe von Leuten, die, wir hatten irgendwie gesagt, so, lass uns irgendwie Trilogien am Stück gucken. Das hat mit Star Wars halt super geklappt. Und als nächstes der Pate. Und erstmal war die Gruppe viel größer und zweitens ist es halt jetzt kein irgendwie Partyfilm, wo man irgendwie mit Popcorn und Bier Spaß haben kann. So und so, dass halt irgendwie sämtliche Leute in diesem Raum maximal desinteressiert waren und sich über irgendwas anderes unterhalten haben. Und nur ich saß da und war irgendwie fasziniert und gefesselt von diesem Film und habe mich damals in die Trilogie verliebt. Und ja, die Liebe hat bis heute angehalten. Ja, aber Liebe für Spider-Man 3, das müssen wir auch noch. Wie groß die Liebe ist in eine Zahl packen, wie ich sie hier am Ende immer mache, nämlich auf unserer Skala von 1 bis 100 Punkte. Chris, wie viele Punkte bekommt von dir das Spider-Man 3?
Da kommt man immer noch mal ins Wackeln. Ich glaube, dem zweiten habe ich ja die volle Punktzahl gegeben. Das kann ich hier natürlich nicht tun, das hätte auch nicht verdient, aber es ist für mich immer noch eine stabile 80.
Nee, ich bin wesentlich tiefer. Aber so im Ist-okay-Bereich. Ich gebe ihm 69 mit der Hüfte wackelnde Emo-tanzende Spider-Mans.
Ich glaube, das ist immer noch sehr fair bewertet, ja.
Na gut. Ja, schön. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir hier weiter in der Reihe machen. Ich glaube, da werden wir auch in Zukunft sehr viel zu besprechen haben. Sag uns doch bitte noch einmal, wo man noch mehr von dir hören kann, wenn die Leute jetzt gemerkt haben, so wow, der Christi hat einiges über Filme zu erzählen.
Beim Cinelog Podcast, da gibt's auch sehr, sehr lange Folgen. Die heute ist auch ein bisschen länger geworden als gedacht. Da gibt's auch sehr lange Folgen teilweise von uns zu hören. Aber da sind wir mal zu dritt. Gerne auch nächstes Mal wieder mit dir. Die Einladung steht auf jeden Fall. Wir müssen nur noch ein passendes Thema finden. Wir haben aber auch noch ein Quiz offen, das wir
ja,
noch machen müssen.
Ja, das müssen wir auch noch machen, genau.
Genau, ja, da findet man mehr von mir, mehr von uns. Gerne mal reinhören. Geht um Filme, Serien.
Ja, genau. Sehr schön. Und dann danke ich dir nochmal, dass du hier warst, Chris. Und ich danke allen da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
Danke dir für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.